please follow Doublette 76 on Instagram, Facebook, or LinkedIn.
You cannot be serious!
Wie ist die Verbindung zwischen Tennis und Padel? Wird der erfolglose Tennisspieler ein glücklicher Padelero oder ist der Fleißige in beiden Disziplinen erfolgreich?
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76!
376er im Studio bei Doublette 76, mehr geht nicht.
Absolute Weltpremiere heute, Weltpremiere.
Der beste 76er Bremen und Niedersachsens, pauschal würde ich behaupten, den wir hier in das Studio bekommen können.
Heutzutage ja auch im Tennisverband Niedersachsen-Bremen fusioniert, wie wir Funktionäre wissen.
Erik Trümpler! Herzlich willkommen.
Was für eine Begrüßung, vielen Dank. Ich freue mich hier als Edelfan eures Podcasts heute am Start zu sein. Und ihr habt recht, 376er, ein Highlight, ein wirklich sehr guter Jahrgang.
Lieber Erik, zwei, drei Fragen habe ich an der Stelle natürlich. Erstens, wer war das? Zweitens, Padelero, ist das wirklich gendergerecht die richtige Aussprache für Padelspielerinnen und Spieler? Und drittens, die Antwort auf die Frage, bitte.
Also es war Wolfgang Held, erster Vorsitzender oder Presi unseres Vereins. Padellero würde ich eher sagen. Padellero muss ein bisschen...
Padellero, okay. Mallorca, das kennen wir.
Wolfgang Held konnte
okay.
Mit drei schon die Uhr, aber das mit dem Spanisch üben wir noch ein bisschen. Und ob der erfolgreiche Tennisspieler auch ein erfolgreicher Padelspieler wird oder ist?
Ja, Fleiß, glaube ich. Er hat das, glaube ich, über Fleiß gemacht. Ob viel Training, so würde ich es interpretieren, eigentlich irgendwie hilft?
Viel Training hilft vor allem, das Spiel mit der Scheibe zu verbessern, das Defensivspiel, wo es wirklich hapert als Tennisspieler, oh Gott, bei mir. Und da hilft Fleiß, dass ich jetzt nicht mehr in den jungen Brunnen falle, ist auch klar, aber Fleiß kann es ein bisschen kaschieren.
Und erklär mal, wie läuft so eine Trainerstunde Padel ab? Also macht man Einzeltraining und da hast du so einen Balleimer ganz normal und wie man sich das so vom Tennisplatz...
Also es gäbe auch Einzeltraining. Einzeltraining wäre auch gut möglich. Da kann ich dann Volley-Schmetterball. Jetzt schmettern wir ja ein bisschen anders beim Padel als beim Tennis. Also nicht immer über dem Kopf, sondern eher so rechts.
Seitlich.
So ein Bandecha sozusagen, so einen hohen Slice vor dem Volley. Nur eben, wenn er wirklich einfach ist, wird voll durchgezogen, dass man auch sicher ist, dass der andere nicht rankommt, wenn er nach vorne läuft. Wenn vier Leute da sind, schlagen wir uns genauso ein wie im Doppel. Wir können Übungen machen, kannst du eigentlich alle, die du beim Tennis auch machst. Du kannst aus Einzel wird Doppel spielen.
Aber dieses Spiel mit der Scheibe, was
das du ist natürlich auch nochmal, genau. Anspiel außen an die Scheibe, Anspiel hinten an die Scheibe, Anspiel außen an die Scheibe. Also, dass du dich wirklich bewegen musst, dass du irgendwann weißt, okay, wo springt der Ball irgendwie? Wie weit springt er auf mich zu? Wie weit springt er von mir weg? Wie muss ich mich daran bewegen? Das ist schon elementar. Und das ist auch tatsächlich Teil des Trainings bei den Anfängern schon. Da wirfst du halt erstmal an die Scheibe oder rollst vielleicht am Anfang an die Scheibe.
Okay.
Und irgendwann spielst du von der anderen Seite zu. Das ist letztlich, ja. Es unterscheidet sich nicht großartig vom Tennis.
Was mich wundert übrigens, eine Frage, wann immer ich Padel sehe oder auch selber spiele, es gibt eigentlich praktisch keine Körpertreffer. Das ist doch bei der Distanz irgendwie und irgendwie wird aber auch nicht so richtig auf Körper, also zumindest nicht hart auf Körper absichtlich gezogen, anders als wir das von Christian Geier kennen, wenn der in Long Line Return spielt. Woran liegt das?
Also Komfort. Ist Etikette, dass man es an sich nicht macht, aber naja, also kommt schon vor. Vor allem kommt es vor, wenn Leute blind nach vorne laufen und vielleicht Leute ein bisschen blind schmettern, dann kommt er schon öfter mal auf den Fuß oder aufs Bein. Und was halt passieren kann, was echt bitter ist und selten passiert, weshalb es auch so ein bisschen diese Schlaufen hier am Schläger gibt, wenn du dich nicht gut absprichst und du zusammenstehst und der eine schmettert und der andere den Ball auch haben wollte, das kommt natürlich auch eher nochmal vor.
Okay, als auf der eigenen Seite. Ja.
Dann wird mal einer draufgezogen. Ich habe es jetzt zweimal gesehen, das ist nicht schön, aber es ist selten.
Okay. Genau.
So viel zum Körpertreffer.
Als kleine Überleitung, der Schmetterball von Norrie auf Djokovic war in Ordnung. Wir haben kein Problem damit. Er hat den Ball angeguckt und Djokovic dreht sich um. Alle, die die Szene nicht gesehen haben, haben jetzt selber Schuld oder sollen das weiter ergoogeln. Aber es war vollkommen in Ordnung, dass Norrie auf die Füße schmettert. Wirklich. Und alle, die einen Ball abbekommen beim Tennis, sollen sich nicht anstellen oder an die Grundlinie stellen. Ganz einfach.
Die sind zu langsam. So. Wer getroffen wird, ist zu langsam. Zitat Tom Heinkel.
Wir haben noch eine zweite Sprachnachricht hier. Und jetzt wird's emotional.
Hallo Dublette 76 Podcast. Hallo Erik. Ja, es gibt so viele Erinnerungen an früher, an die glorreiche Zeit, sage ich jetzt mal. Ich war ja sehr häufig live dabei, was auch mir unglaublich viel Spaß gemacht hat. Wohingegen ich leider nicht dabei war, war das Spiel gegen Thomas Behrendt im Jahr 2000. Da ärgere ich mich doch immer noch so ein bisschen drüber, dass wir damals da nicht hingefahren sind. Einen Tag vorher war ich gegen Postkeller Weiden da, aber ja, das Thomas Behrendt Spiel habe ich ja nie live sehen können und das ist wirklich ein bisschen schade. Wo ich hingegen live dabei war, war dieses doch sensationelle Doppel mit Marc Joachim gegen Christian Fink und Paul Harhus, wo vor dem Einspielen Paul Harhus erstmal Fink erzählt hat, sag mal hier, ich zeig dir jetzt mal, was ein richtig guter Tennisspieler ist. Und ja, und dann losgelegt hat. Und das waren dann doch die krassesten 48 Minuten Doppel, die ich je live gesehen habe. Und du erzählst es ja auch immer nochmal gern. Und es ist trotzdem, auch wenn es eine Niederlage war, sehr schöne Erinnerung. Alright, reingehauen und beste Grüße.
Ja, genau, das war mein Bruder Eike. Sicherlich vom Talent auch sehr weit vorne gewesen. Damals ist er auch ein guter Tennisspieler geworden, hatte nicht ganz so den Biss. Hat ihm mein Vater, glaube ich, auch 500 Mal vorgeworfen. Naja, komm, Eike, das wollte ich jetzt nicht nochmal auftischen. Wie gesagt, du bist ja auch ein echt guter Tennisspieler geworden. Vielen Dank für die Sprachnachricht. Eike wird jetzt das erste Mal Vater. Ich freue mich schon drauf in wenigen Wochen.
Der kleine Bruder.
Der kleine Bruder, genau. Sind ja doch weit auseinander, 76 und 85 vom Jahrgang. Aber ja, genau. Und das gegen Paul Harhus und in Halle. Das war tatsächlich ein außergewöhnliches Erlebnis und das in Bremerhaven, genau, wäre schön gewesen, wenn du dabei gewesen wärst, aber ja, davon habe ich oft genug erzählt danach. Insofern warst du ja fast schon hautnah am Start.
Wunderbar. Du warst auf der Weltrangliste, du warst aber nicht nur ein hervorragender Tennisspieler mit dem Ranking 1288, sondern du warst auch Journalist. Das heißt, du hast ganz, ganz viele Sportler und auch Tennisspieler kennengelernt, da werden wir später drüber sprechen, weil wir hauptsächlich natürlich über Tennis reden werden. Frage, gab es einen besseren 76er in Bremen oder Niedersachsen oder sagst du, ich war die Nummer 1 im Norden?
Naja, das war damals der Tennisverband Nordwest noch, ne? Da waren wir ja nur Bremen, Bremerhaven hinzu, das wurden wir immer ein bisschen belächelt, auch bei den deutschen Meisterschaften. Nein, damals gab es keinen besseren 76er, aber wie gesagt, das war in der Region auch nicht so schwierig. Aber ja, naja, später ja, habe ich mich dann entwickelt. Aber in der Zeit, wie gesagt, Tennisverband Nordwest, kleiner Verband, immer so ein bisschen. Wenn die Auslosung gegen uns kam, dann haben die anderen Verbandstrainer sich schon mal gefreut und sich auf die Vertragsverlängerung vorbereitet, weil das konnte nicht verloren werden.
Leute, schnallt euch an. Heute gibt es ein Anekdotenfeuerwerk. Wir werden über Davis Cup Anekdoten reden, Moskau im Fahrstuhl, Geschichten, die die Welt noch nicht gehört hat. Der Fragebogen, den Erik dankenswerterweise ausgefüllt hat, Lars, ich habe eine Gänsehaut bekommen.
Absolut, absolut.
Und Goosebumps. Die Anzahl der Anekdoten, da habe ich ein bisschen Respekt vor auch, muss ich sagen,
ja,
weil das wirklich sehr, sehr umfangreich wird. Aber wir werden das hier vernünftig steuern. Wir haben es ja perfekt vorbereitet in der Redaktion. Und ja, ich frage mich wirklich, womit wollen wir anfangen?
Man kann unsere Gäste an der Stelle, unsere Gäste vor allen Dingen, unsere Zuhörerinnen,
ja,
und Zuhörer an, ja, der Stelle nur warnen vor diesem Feuerwerk, was jetzt kommt. Und macht euch bereit, lehnt euch zurück, stellt euch ein eisgekühltes Getränk eurer Wahl an die Seite und genießt das, was jetzt kommen wird in den nächsten, mal gucken, wie lange uns der Rückenwind heute trägt. Aber eine Stunde wollen wir auf jeden Fall machen. Ich würde soft einsteigen.
Bitte.
Vielleicht, Moskau.
Oder Arne Thoms. Du kannst wählen.
Ich fange mit Moskau an, ist okay. Leichter.
Schön.
Genau. Damals war ich bei der Hamburger Morgenpost, wo ich insgesamt ja 10 Jahre gearbeitet habe als Journalist und die tatsächlich, muss man auch wirklich sagen, in Sachen Tennis mir da alles ermöglicht haben. Ich konnte also an sich überall hin und von dort berichten. Damals aus Wimbledon berichtet. Ich habe aber auch aus Moskau berichtet, vom Davis Cup. ein ganz besonderes Spiel, Halbfinale damals, Deutschland gegen Russland in der riesigen Moskauer Olympiahalle. Ich weiß gar nicht, wie viel da reinpassen, aber es war halt ein Teil abgetrennt.
Tom, in welchem Jahr sind wir?
Tom kennt die ganz gut vom Springreitturnier, da warst du ja die Jahre immer, ne?
Ja, in Moskau war ich ein paar Mal.
Genau, wir sind im Jahr 2007.
Gut.
Und da lief das ziemlich gut am Anfang, muss man sagen, für die Jungs. Die haben 2-1 geführt nach dem zweiten Tag. Doppel-Petschner-Waske gewinnen gegen Juschny und Tursunov.
Mhm.
Und also letztendlich da schon eine sehr, sehr spannende Reise bis dahin gewesen mit mehreren Journalisten, mit den ganzen Ikonen, wenn man so will, mit Jörg Almeroth, Sascha Bandermann, Petra Philipsen, André Antisch. Sie waren alle da und wir haben dann im Spielerhotel auch mitgewohnt. Sehr luxuriös, muss man sagen. Unten gab es tatsächlich eine bayerische Bar, konnte man sich auch gar nicht vorstellen. Gab es und da ist so einiges passiert.
Und also das war ja kein Happy End sportlich, aber für dich, neben dem Platz, war es für dich ein Happy End?
Ja, letztendlich ist das natürlich ein unvergessenes Erlebnis. Im Hotel selber hatte ich natürlich auch eine spannende Erfahrung. Es war die längste und gleichzeitig gefühlt gefürchtetste, gefährlichste Fahrstuhlfahrt meines Lebens. Wir wollten, glaube ich, abends los. Wir hatten noch eine Einladung von Dietloff von Arnim, damals noch World Team Cup Organisator.
Mhm.
Gut, ich weiß gar nicht, in welchem Stock ich da war, vielleicht im 6. Fahr dann Stockwerk runter, dann geht die Tür wieder auf und dann kamen 3 Typen rein, die du unbesehen direkt im nächsten Mafia-Film auflaufen lassen kannst. In welcher Rolle auch immer, als direkt als die Killer schlechthin oder als die Auftraggeber, geht wahrscheinlich beides. Und du denkst nur, okay, was passiert jetzt? Ist jetzt besser, wenn die gar nichts sagen? Ist es besser, wenn die dich jetzt ansprechen? Naja, sie haben
das auf jeden Fall nicht in die Augen gucken, oder?
Nicht in die Augen gucken. Ich habe auf diese Tür gestarrt und plötzlich kam von hinten, hey, where are you from?
Und dann hast du dir beide Hände Rückhand ins Gesicht gehauen.
Ja, Rückhand war ja nicht mein besserer Schlag. Ich hätte wahrscheinlich Vorhand gespielt. Okay. Aber ich sage, yeah, I'm from Germany. Ah, and what are you doing here? Und habe ich natürlich nicht gesagt, ich bin Journalist. Ich habe gesagt, watching Tennis. Ah, Tennis. Und dann ging zum Glück diese Tür auf und mir war das Herz in die Hose gerutscht. Und ich habe es überlebt. Das ist, glaube ich, der entscheidende Fakt am Ende.
Und dann warst du bei Dietloff von Arnim auf dem Zimmer und hast da übernachtet?
Nee, der hat eingeladen, tatsächlich eine ganz spannende Bar, an dem am Abend, glaube ich, auch noch irgendwie ein Junggesellinnenabschied war. Auf jeden Fall ging es da sehr fröhlich zu, wie man das vielleicht aus Moskau so kennt, wer schon mal da war. Ganz viel Wodka auf dem Tisch. Es gibt tatsächlich Bilder, die unter Verschluss sind von dem Abend, weil prominente Journalisten dort mit einer Häkeldecke auf der Tanzfläche rumsurften, wie auch immer. Ich will jetzt nicht sagen, wer es war, aber es war lustig. Und wir haben uns danach tatsächlich mit 4 Journalisten, die nachher mit dem Taxi dann ins Hotel fahren wollten, noch auf dem Roten Platz bzw. vor den Zwiebeltürmen fotografieren lassen. Ich muss dieses Bild unbedingt mal suchen, um nochmal nachzuvollziehen, wer das war.
Das laden wir hoch bei Instagram, wenn wir das in die Hände bekommen.
War das denn damals schon absehbar, dass es von der Häkeldecke zum Dartsport irgendwie nur ein kurzer Weg ist, oder?
Hier werden keine Namen genannt und nein, das war wirklich also ein herrlicher Abend und diese Reise insgesamt war einfach unfassbar. Und dann auch die Rückfahrt.
Seid ihr mit der Mannschaft, damit wir uns das mal so ein bisschen vorstellen können, wie das so ist, wenn so eine Delegation Sportjournalisten so unterwegs ist mit dem Davis Cup Team, reist ihr mit denen an oder kommt ihr dann später oder wie ist das so und wie viele Begegnungspunkte hat man irgendwie mit den Spielern?
Ja, An- und Abreise war jetzt nicht zusammen, aber wir waren da zusammen im Hotel und beim Frühstück sah man sich dann, kommt man auch mal ins Gespräch, wir waren im Fitnessstudio, war unten, da war dann Florian Mayer war auch noch mit, der ist damals nicht eingesetzt worden, Patrick Kühn als Coach und dann ist man da morgens auch gemeinsam dann mal im Fitnessraum und ja, und beim Frühstück, da wurde Harfe gespielt tatsächlich beim Frühstück, also es war etwas schicker das Ganze. Harfe habe ich seitdem auch nicht mehr gesehen und davor auch nicht, aber naja, das war eben auch Moskau und
Hast du ein paar lange Bälle geschlagen da auf dem Boden? War das drin? Nee.
Nee, das war nicht drin, ich habe mich direkt auf die Tribüne gesetzt und es war ja spannend genug und am Ende gab es ja tatsächlich auch noch diese Geschichte mit Tommy Haas, der angeblich vergiftet sein sollte.
Was war da?
Das ging dann irgendwie rum. Er konnte am Sonntag nicht mehr spielen und dann kam diese Geschichte auf. Und bis heute hat die sich nicht aufgelöst, beziehungsweise die wurde nicht verifiziert. Aber angeblich hätten sie Tommy eben vergiftet.
Rührei gegessen. Russisches Rührei.
Sie haben ihm was in die Zahnpasta gemacht, wie damals bei Baumann, dem Langstreifen.
Frank Baumann, ja genau.
Dieter Baumann.
Dieter Baumann war
Dieter Baumann, richtig.
Der weiße Kenianer.
Du meinst, glaube ich, Frank Busemann, aber komm, lass uns von der Leichtathletik wegkommen. Da hat nicht jeder seine Kompetenz.
Ja, das stimmt.
Zurück zum Tennis.
Aber das sind ja unfassbare Geschichten, die man dann da erlebt als Journalist. Aber du warst ja nicht dein Leben lang Journalist. Vielleicht ist es auch der Grund, warum du heute nicht mehr Journalist bist. Oder da die Moskau-Reise war danach Ende?
Journalist bleibt man ein Leben lang.
Weil die Jungs im Fahrstuhl haben in Hamburg angerufen und gesagt, er ist nicht mehr Journalist.
Bei wem gehörte damals die Mopo? War das Frank Otto? Oder war das schon?
Nee, nicht mehr, als ich da war.
Da war schon Dumont, ne?
Wenn man ehrlich ist. Ich war tatsächlich bis 2015 da bei der Mopo. Hab die letzten anderthalb Jahre auch tatsächlich Rathauspolitik da gemacht. Und dann mit der Wiederwahl von Olaf Scholz, die habe ich da noch begleitet, bin ich dann auf die andere Seite gewechselt und mache heute PR für eine Unternehmensgruppe.
Okay. Aber davor oder heute noch warst du ein überragender Tennisspieler. Und dann bist du Padel-Spieler geworden, da werden wir später darauf eingehen, weil du bist ja deutscher Meister geworden. Du weißt doch, warum du deutscher Meister geworden bist, Herrn 45, oder?
Ich hatte wahrscheinlich den passenden Partner, ne?
Nee, weil Lars und ich nicht mitgespielt haben.
Gut, das steht natürlich noch auf einem anderen Blatt, ja? Das ist klar.
Also das ist doch vollkommen logisch, aber da werden wir auch noch später darauf eingehen.
2024, ist das heute der Tag, wo wir das announcen, dass wir nächstes Jahr, ja offensichtlich.
In der wunderschönen Blumenau, die hat einen Padel-Court gebaut.
Ja.
Also Padel boomt, nicht nur hier in Hamburg, sondern auch in Bremen, Niedersachsen.
Ja, deutschlandweit letztendlich. Also tatsächlich auch in unserer Region. Jetzt sind gerade, wird Woche für Woche eigentlich Platz eröffnet. Es sind gerade 9 Vereine, die jetzt Plätze haben. Allein in unserem kleinen, jetzt will ich nicht wieder auf den Tennisverband Nordwest zurückkommen, den gibt's ja nicht mehr, aber in der Region da drumherum. Und deutschlandweit auch. Also und international erst recht. Also ich habe jetzt letzte Woche gerade gehört, in Schweden ist es jetzt auch Sport Nummer 1, in Spanien ist es Nummer 2. Und letztes Jahr waren wir bei der Junioren-EM, da durfte mein Sohn mitspielen und wir haben mit dem portugiesischen Trainer gesprochen und der sagte, Leute, wir warten nur auf Großbritannien und Deutschland, das geht alles so durch die Decke hier.
Ja, ne?
Ich glaube, es geht los. Aber wir wollten ja noch beim Tennis bleiben, ne?
Ja, allerdings. Und auch bei deinen Vorbildern, die du ja netterweise hier genannt hast, deine Lieblingsprofis, also Mats Wilander, so als Stichwort. Die würde ich mal herausgreifen wollen.
Ja.
Ja, Mats Wilander, sensationell. Also ich war auch tatsächlich schon sehr früh Fan von Mats Wilander. Diese Ruhe auf dem Platz hat mich wirklich begeistert. Ehrlich gesagt, seine Rückhand, die ja nicht zu meinem Paradeschlag wurde, aber der Rückhandlob war, glaube ich, von Mats Wilander schon unerreicht. Und natürlich dieser graue Rossignol, den ich dann auch in mehrfacher Version von meinen Eltern habe kaufen lassen, mit dem ich auch ein paar Jahre gespielt habe. Heute wird man sagen, mit dem kann man tatsächlich nicht spielen eigentlich. Nee, es war ein ganz hartes Modell. Es war halt der Schläger von Mats und insofern musste der gespielt werden.
Hat aber auch noch niemand aufgeklärt, ob der eigentlich mit einem anderen Schläger gespielt hat und den nur überlackiert hat. Ist ja auch hier.
Aber das erkennst du, der hat ja so ein ganz signifikantes Schlägerherz.
Ja, ja, der ist unique, der Frame, das ist klar.
Das hätte mich jetzt gewundert. Also da kenne ich keinen anderen Hersteller, der diese Schlägerform hat.
Das ist richtig, genau. Denn ich glaube, den gibt's nicht nochmal. Vielleicht lag es auch daran, dass der Schläger so war, wie er war, aber Mats war ja erfolgreich.
Okay. Aber ist für mich nachvollziehbar, ich mag Mats Wilander, wie unser Freund Henrik Horn da in der Schweden-Episode richtig gesagt hat. Wilander. Und ich liebe die Schweden sowieso. Gutes Land, coole Leute, also fast alle. Mir fällt jetzt keiner ein, der jetzt so richtige Arschgeige war. Es gibt ja ganz, ganz viele gute Schweden. Aber dazu mehr in unserem Schweden-Special, Folge Nummer 3.
Ja, heute auch Eigenmarketing heute wird ganz groß geschrieben.
Aber
heute.
Du hast noch ein anderes Vorbild genannt, 76er. Er war Nummer 1 in Deutschland, deutscher Meister in der Jugend. Ich habe auch mehrfach gegen ihn verloren.
Mehrfach die Brille
kassiert. Unser Freund, nicht die Brille. Gegen den nie. Gegen Almos Todd habe ich die Brille bekommen, aber gegen den du genannt hast, nicht.
Ja, als 76er, klar, und aus dem Norden und aus dem TV Nordwest, ja, der nie gewonnen hat, war Axel Pretsch natürlich schon früh Vorbild. Ich weiß nicht, wie viele Matches und heiße Duelle ich gesehen habe von ihm. Auch dann, als wir jüngerer Jahrgang waren, gegen Kirsche damals, auch gegen Niklisch. Und was das einfach für Fights waren damals. Einfach ganz großes Kino. Und ja, Axel hatte das, vielleicht hat das auch ein bisschen zu viel, was ich nicht hatte. Diese unglaubliche Ruhe. Und ich hatte das Gefühl, der trifft den Ball immer so sauber, dass man ihn sauberer nicht treffen kann. Und ja, wir haben auch dann zweimal gegeneinander gespielt, einmal in der Jugend, da habe ich 1-4 verloren und über das Herrenergebnis sprechen wir dann nicht mehr, das war schon sehr spät und ich sag mal am Ende meiner Karriere. Und wir waren auch zusammen, tatsächlich haben wir uns getroffen in Israel beim Future. Da hat er auch gespielt und diese Ruhe zeichnet sich auch da aus, weil da war Sandsturm während des Turniers. Und Axel hat, glaube ich, trotzdem erste Runde 1-0 oder 0-0 gewonnen beim Future. Und du denkst, okay, alles klar, den kann gar nichts erschüttern, auch ein Sandsturm in Tel Aviv nicht. Und ja, letztendlich, ja, großes Vorbild. Und am Ende ja, haben wir auch einige Zeit auch miteinander verbracht und ist einfach ein guter Typ.
Absolut. Ehemalige Top 200. Ich habe ihn gesehen gegen Rios.
99 Highest Ranking, wenn wir Roland den Sportjournalisten Garros und Tennisexperten Lars Kreinhagen
ja,
an der 99, Stelle befragen ja, wollen, dann ja, würde er sagen 99.
Ja, 1999.
Nee, Platz 99.
Axel?
Ja.
Nee.
Ja.
Nee.
Hätte ich auch gesagt, 99.
Ich ja, aber sag gucken wir nach. 100, schieß mich tot. Ja. Das lösen wir noch auf später. Wie auch immer, geiler Typ, Hamburger Jung, beim SC Sperber bei Dieter Schippenhauer gelernt.
Bei Schippi.
Ja, bei Schippus. Schippus, bitte. Und von der Seite, ja, überragender Typ, 76er Baujahr. Weitere 76er hast du eben erwähnt. Lars Kirschner, 75er, nicht, dass wir genau, hier durcheinander genau, kommen, genau. Ja. René Nicklisch, auch 76er, einmal Stott ist noch gefallen. Wer fällt euch noch ein, um das Thema jetzt komplett abzurunden? Bei mir fällt noch Patrick Gottesleben ein, der mich in Berlin hart, der hat mir die Brille gegeben.
Ja, Alexander Nickel?
Nick, ja, der Name.
Alexander Nickel Alexander war auch Nickel, mit Almar Stott so akkassiert.
Markus Nickel. Oh,
ja, Markus und, Nickel aus Berlin.
Und natürlich Patrick Ingelfinger.
Die kenne ich nicht. Nie gehört.
Nee, den müsste ich auch nochmal recherchieren. Der ist mir durch die Lappen gegangen.
Naja, ja, sensationell. Aber du hast ja dann eben aktuelle Lieblingsprofis auch genannt. Zverev, Nadal, gut, das ist soweit dann ja, auch Klassiker, nachvollziehbar. Ne? Klassiker, ja. Aber es gab auch Spieler, die du nicht so gern mochtest. Wer kommt dir da in den Sinn?
Ja, tatsächlich überlegt man natürlich, Mensch, ne, wen nimmt man da? Und er hat mich zuerst erinnert an die Zeit, als Boris noch richtig, richtig gut war, richtig guter Spieler. Und als sie für ihn letztendlich jeden Platz so schnell gemacht haben, wie es nur ging. Ja, da war ein Hallenturnier nach dem anderen. Ich glaube, da war gar kein Belag drauf, einfach nur Teppich.
12 Monate auf Rebound Ace gespielt.
Ja, und tatsächlich, ich habe diese Spiele gegen Jan Siemering, das war immer ganz hart, muss ich sagen.
Linkshänder aus den Niederlanden.
Ja, genau. Bisschen verwurstelter Aufschlag, aber jeden mit links rausgedreht und ja, wahrscheinlich war das eher so in dieser Phase, als ich dachte, Mensch, Boris, der darf nicht verlieren. Wir müssen mal die Head-to-Head-Bilanz wahrscheinlich irgendwie im Nachhinein nochmal rausholen. Ich weiß gar nicht, wie er gegen den gespielt hat.
Das machen wir, das ist auf jeden Fall eine Quizfrage für Instagram. Liebe Leute, Head-to-Head Becker gegen Siemering.
Ich sag 3-1 Becker.
Jetzt live beantworten. Gewinner kriegt ein signiertes weißes Oberhemd von Tom Heinkel.
Nee,
von Brax.
Nein. Er kriegt oder das so. Maskottchen.
Oder das Maskottchen natürlich von den Special Olympics.
Special Olympics.
Ja.
Unity.
Finde ich auch gut. Auf jeden Fall kann man sagen, von der Spielanlage her vielleicht Jan Siemering für die Jüngeren unter uns, die es vielleicht nicht mehr ganz genau wissen.
Lieber Niesewitz in schlecht.
Ja, fast sogar ein bisschen der niederländische Carsten Brasch irgendwie, weil
ja,
auch
ja,
so eine ganz spezielle Technik und ein bisschen so.
Aber den mögen wir doch, Carsten
Brasch. Ja, Katze ist natürlich eine Legende und hat eben.
Aber wo kommt denn der Hass bei Erik her?
Nee, Moment.
Hass ist was anderes.
Oh, pfui, naja.
Das wird wieder reininterpretiert
ja,
von dir.
Ja, so ein bisschen. Okay. Nee, aber immer Katze Öl tatsächlich, ja, vielleicht so ähnlich, das stimmt.
Aber komische, krude Aufschlagbewegung hat er gehabt und auch irgendwie, ich mochte den auch nicht.
Okay,
also,
gab es noch einen Deutschen, den du nicht mochtest?
Ja, das war ja eher so die Geschichte, gegen wen kannst du eigentlich nicht gewinnen und wer zeigt dir so, pass mal auf, du wirst das hier nicht gewinnen und ich tue alles dafür. Das war sicherlich Arne Thoms, gegen den ich mehrmals gespielt habe. Leider, soweit ich weiß, auch immer nur auf Teppich. Wobei ich da auch besser war, aber er auf jeden Fall auch. Und das war teilweise schon wirklich, ja, war hart. Also wir haben gute Matches, glaube ich, gehabt und ich habe es einfach nicht gewonnen und hat mir so den Rhythmus geklaut jedes Mal, dass ich es einfach nicht gewinnen konnte. Und deswegen, also schwierige Geschichte.
Du konntest es nicht gewinnen? Oder sagst du im Nachhinein, weil du hast eben im Halbsatz erwähnt, du warst besser oder
besser auf Teppich. Du hast gesagt, Arne ist der bessere. Arne spielt auf Teppich besser als auf allen anderen Belegen.
Ah.
Und Erik hat das von sich eben auch gesagt. Ah. So war es gemeint. Wie hoch stand eigentlich Arne Thomsma? Und
hat Rotenbaum Quali gespielt
und 100
und in Wimbledon welche Runde?
177.
Wimbledon war mal einmal in der zweiten Runde.
Ja, erste 100 stand er, ne?
Also ich google gleich mal,
wir Freunde. Dritte Runde.
Wir lösen das gleich mal auf.
Oder
ihr unterhaltet euch mal weiter und ich google Preetsch und Arne Thoms.
Ja, wir hatten natürlich auch das ein oder andere Punktspiel gegen Hannover. Ihr werdet das kennen, das war auch immer nicht so ganz einfach.
Gegen HTV Hannover.
Ja, genau. Insofern, da war es schon recht angespannt. Und ich erinnere mich an das ein oder andere Doppel, auch mit Matthias Bösen damals gegen Arne Thoms. Und ich glaube gegen Ingo Herzgeroth. Da flog schon mal ein Ball einmal mit 2000 in Richtung Kopf von Bösen, der ja relativ hoch ist. Insofern, ja, war nicht immer ganz easy, aber man muss auch sagen, ich hätte ihn Arne gern geschlagen, aber er war einfach natürlich ein viel besserer Tennisspieler als ich.
Aber um die Zeit zu überbrücken, erzähl doch mal von deinen Brillen und deinen schlimmsten Niederlagen und dann werde ich das Quiz auflösen.
Du wirst es auflösen.
Wir rutschen hier von einer Niederlage zur nächsten. Okay, alles klar. Nee, was heute noch auf der ATP-Seite zu sehen ist, und manchmal googelt man das ja noch, um nochmal nachzuschauen, warst du wirklich da und da auch im Doppel. Das ist gleich als erstes Ergebnis tatsächlich die Brille gegen Lars Übel. Wenn Lars und ich uns treffen, lachen wir uns immer noch drüber kaputt. Es war ein besonderes Turnier. Ich war schon Student zu der Zeit, habe nochmal ein Future-Turnier gespielt. Und ja, ein besonderes Turnier, weil in der zweiten Runde Quali in Oberweier 99 habe ich gegen Kohli gespielt, Philipp Kohlschreiber, der kurz zuvor gerade in Hamburg gegen Hewitt gespielt hat. Den kannte ich dann sozusagen aus dem Fernsehen, den jungen Mann. Ja, und da sind wir in der zweiten Runde aufeinander getroffen. Er hatte wohl nicht gemeldet oder nicht rechtzeitig und musste dann Quali spielen, was natürlich erstmal keinen Motivationsschub gegeben hat. Mhm. Und wie gesagt, ich habe schon studiert und ersten Satz hat er sich nicht so wirklich angestrengt. Irgendwie hatte er irgendwas. Und ich habe gesagt, beim Seitenwechsel nach dem ersten Satz, du pass auf, streng dich doch mal an, ich will hier Spaß haben. Ich bin Student, lass uns hier ein geiles Match spielen.
Na gut, du bist auch Kohlschreiber, was ist das für ein Jahrgang? Ja, nur damit man sich das mal vorstellen kann. Der ist 84er Jahrgang, glaube ich, also 8 Jahre jünger. Das heißt, der war 16 vielleicht oder ja, sowas, 17,
ja, auf jeden Fall, genau. 18. In dem Jahr hat er dann noch World Team Cup das erste Mal für Deutschland gespielt. Gegen Koretscher, glaube ich, war es. Und naja, wie gesagt, dann ging dieser zweite Satz los. 3-0 habe ich dann hinten gelegen. Er hat dann auch natürlich sehr gut gespielt und sagte dann, ist so besser? Ich sage, ja, so ist besser. Und habe dann aber ganz gut gespielt und den zweiten auch noch gewonnen. Ich glaube, weiß nicht, was es war, 3 und 4 oder so. Und naja, dann habe ich noch ein weiteres Match gespielt, auch gewonnen und dachte, Mensch, Student, jetzt läuft es irgendwie alles ein bisschen entspannter. Und traf dann in der ersten Runde auf Lars Übel. Das Problem war, wie gesagt, ich war an der Uni und hatte die Woche danach Schwimmprüfung. Und wer
keine Ausreden.
Nee, soll auch nicht. Wäre auch sonst schwer geworden. Auf jeden Fall Schwimmprüfung. Und ich bin dann tatsächlich ins nahegelegene Schwimmbad gefahren, habe Delfinschwimmen geübt. Und?
Thomas Helmer geht vorbei, Entschuldigung.
Hier sind nur Promis heute in Hamburg. Ja. Thomas. Und er kommt nochmal wieder zurück, hat sich verlaufen. Naja, wie auch immer. Dann war ich schwimmen, war nicht die beste Vorbereitung. Ich habe auch am Tag davor dann noch mit Jan Weinziel trainiert. Muss am gleichen Tag gewesen sein. Wer Jan Weinziel kennt, wie er Tennis spielt, und wie er letztendlich, wie fit er auch ist, ne? Der hat ja Oberschenkel, ein bisschen Roberto Carlos mäßig, der sich dahinter verstecken kann. Das war halt auch die härteste Trainingseinheit meines Lebens, muss man sagen. Und ich glaube, der hat keinen Fehler gemacht, eine Stunde lang. Dann habe ich dafür gesorgt, dass die Ballwechsel ein bisschen kürzer wurden. Naja, auf jeden Fall war das meine Vorbereitung auf dieses Match. Und naja, und Lars Übel spielt eben auch, der macht halt auch keinen Fehler. Und das habe ich dann komplett übernommen, die zwei Sätze. Und es ist bis heute als erstes Ergebnis bei ATPTour.com zu sehen. Und das tut halt richtig weh.
Die Brille. Ist das so wie bei Familie von Hugo, dass bei Familie Trümplers am Heiligabend nochmal einmal kurz,
gute Frage,
das ATP-Profil aufgerufen wird, um den Kindern zu sagen, guck mal, Papa, hier Tennisspieler und so, oder?
Nee, das jetzt nicht mehr. Aber früher war es tatsächlich so, es gab, kennt ihr noch den legendären DIT-Report?
Ich hörte davon, ja. Was ist denn der DIT-Report für die jungen Hörer?
Naja, damals gab es natürlich auch eine deutsche Rangliste und es gab, ja, die ersten, weiß gar nicht, wie viele da drin waren, die ersten 200 und so weiter, da wurden dann die besten 13 Ergebnisse, waren es, damals da abgebildet, gegen wen man gewonnen hat, wie viele Punkte man dafür kriegt, und das war tatsächlich die Bibel zu Hause, im Hause Trümpler. Also mein Vater konnte die definitiv auswendig und ich konnte sie auch weitgehend auswendig und wusste natürlich dann alle Ergebnisse. Und das war einfach echt eine coole Übersicht. Das gibt's halt alles digital, klar. Aber die stehen bis heute noch im Schrank, gleich über den Pokalen. Aber von der Werthaltigkeit und von der Stellung natürlich noch weit drüber, weil, wie gesagt, das war die Bibel bei uns.
Wir hatten alle so eine DIT-Nummer früher, oder?
Ja. Genau, heute
die
ID. Jetzt
die, ne? ID, ne? Das war die ID ist der Nachfolger, die Nachfolgerin der DIT-Nummer.
Ja.
Wofür steht DIT? Nur mal ganz kurz.
Deutsche Interessengemeinschaft der Tischtennisspieler.
So, ganz genau.
Das muss es sein.
Ich habe hier, du hast ja netterweise ein Exemplar mitgebracht. Wir machen ein Foto und stellen das auch auf Instagram bereit, damit man mal sieht, wie dick dieses Telefon, das ist wie ein Telefonbuch quasi. Das werden wir mal online stellen dann, oder?
Unbedingt. Ja, ja, vielleicht digitalisieren wir das auch durch. Tom ist ja immer noch dabei, das Archiv von der Hamburger Tenniszeitung durchzudigitalisieren. Da bin ich fertig mit. Bist du schon fertig damit? Ja. Ja, dann könnte man jetzt mit den DIT-Reports
anfangen. Deswegen sind wir jetzt in Bremen angekommen.
Holen wir bei Trümplers ab in Bremen und dann digitalisieren wir die durch. Ja, ihre Tennisbibliothek, Doublette 76.
Deine größten Erfolge. Du bist zweimal Norddeutscher Meister geworden. Lars ist auch einmal Norddeutscher Meister geworden. Also ich bin eurer unwürdig. Aber du hast hier noch ein Match erwähnt gegen Thomas Behrendt.
Ja, das war was ganz Besonderes tatsächlich. Wir waren ja in Bremerhaven würde ich sagen, eine außergewöhnliche Mannschaft. 2000 haben wir die Aufstiegsrunde zu uns da an die Küste geholt, damals Postkeller Weiden als ein Gegner.
Aufstiegsrunde Herren zur Bundesliga, ja. In die Bundesliga. So.
Man muss dazu sagen, es war damals eine Umstrukturierung, glaube ich, und da bestand eben die Chance, tatsächlich in die Bundesliga aufzusteigen. Mhm. Und wir hatten, wie gesagt, Sundern zu Gast und
Postkeller Weiden.
Postkeller Weiden, genau. Am Samstag war das Match gegen Postkeller Weiden. Das lief sehr gut. Wir haben 5-1 nach den Einzeln geführt. Wer hat als einziges verloren? Ich gegen Kollegen Dorsch, den 5 ich.
5 zu Erik.
Genau, richtig. Gegen Benedikt Dorsch, den ich gerade davor noch beim Challenger auf Sylt geschlagen hatte in der Quali. Aber da habe ich 5-7, glaube ich, verloren. Aber wir waren halt dann durch das 5-1 waren wir im Finale gegen Sundern und die sind halt mit einer unfassbaren Mannschaft aufgelaufen. An 1 Thomas Behrendt, an 2 Alex Calatrava. Und dann ging das eigentlich so weiter. Und, ja, ich habe immer nach Axel gespielt auf dem Center Court. Und wer die Anlage in Bremerhaven kennt, das ist halt richtig.
Axel Finnberg.
Axel Finnberg. Ja, wir müssen hier die genau. Nachnamen tatsächlich ja, schon ja, erwähnen, ja, auch dann, wenn wir nur Fachleute am Start haben.
Müssen wir allen bekannt als Finne, spielt richtig. Heute Regionalliga Herren 50 beim TCSCC Berlin, die deutsche Meisterschaft dieses Jahr anstreben.
Okay.
Ja, genau. Wenn so wir viel über dazu.
Bremer Tennislegenden sprechen, ist der ganz
ja,
weit vorne.
Ja, absolut.
Genau, und der Finne hat halt vor mir gespielt, Platz 6 Center Court in Bremerhaven. Und wer die Anlage kennt, eine ganz dichte Atmosphäre da im Bürgerpark. Also immer eine super Stimmung. Damals auch, es war unfassbar viel. Ich sage heute noch, es waren 1000 Leute da. Wahrscheinlich waren es 500, aber es waren 1000. Mhm. Und der Finne spielte gegen Calatrava, der damals auch, glaube ich, Top 100 war in der Welt. Und war richtig gut, es war richtig eng und hat sehr knapp verloren. Da haben wir uns danach getroffen, wahrscheinlich, weil es Finne rauchen gegangen nach dem Match, um das erstmal Dampf abzulassen. Hat es knapp verloren. Ich sag noch zu ihm, ey, vielen Dank, jetzt darf ich auf dem Platz, ne? Und du hier so ein unfassbares Match, David. Gut, und dann habe ich gegen Thomas Behrendt gespielt. Auf den anderen Plätzen lief es jetzt gar nicht so gut. Wir lagen auf jeden Fall dann schon aussichtslos hinten, aber es war einfach dann sicherlich eines meiner besten Matches. 7-6 im dritten ausgegangen. Den Matchball habe ich noch vor mir mit Stopp. Rückhand Stopp und dann Schläger hochgeworfen, angefangen zu heulen vor Freude. Mannschaft stürmte auf den Platz und ja, Thomas total fairer Verlierer, ist ja ein feiner, netter Kerl. Und am Ende stand es 5-1 für die, aber es war irgendwie so, trotzdem mit diesem Sieg haben wir dieses Wochenende beendet, was wir da veranstaltet haben. Naja, und das begleitete mich natürlich noch so ein paar Jahre, weil in Bremerhaven war es tatsächlich so, wir hatten unglaubliche mediale Begleitung die ganze Saison. Es war eigentlich jeden Tag eine ganze Seite drin, ja, fast wie die Fußballseiten heute über Werder, über den HSV. Und da kam dann die Überschrift, Erik Trümpler weint wie Michael Schumacher. Das waren ja Freudentränen. Das heißt, der Schumi muss vorher auch irgendwas gewonnen haben. Stark. Und das Ding hing dann da in der Halle. Und das, wenn ich dann mal wieder da war, waren das natürlich immer ganz, ganz schön.
Schmeiß noch mal ein paar Namen von den Bremerhavener Legenden aus seiner Mannschaft hier rein.
Ja, später dann Marc Joachim, Joe.
Ja.
Axel Finnberg, der Finne. Matthias Bösen, Mirko Bartelt.
Mircolo Bartoldi. Hat nicht Axel Pretsch auch in Bremerhaven gespielt?
Hat später, genau. Später als ich dann weg okay. war. Torben Theine hat noch mit mir zusammen gespielt dort. Und ja, das war so der Kern, ne? der Truppe. Und wir haben ja eben sehr lange ohne ausländische Spieler gespielt. Das war lange Zeit tatsächlich da so der Weg zu sagen, Mensch, das kriegen wir auch so hin mit Leuten aus der Region. Wobei man irgendwann dann sagen muss, das hat nicht mehr gereicht in der zweiten Liga. Und dann hat Bremerhaven da auch den Turnaround oder hat den Schwenk gemacht und war dann ja auch tatsächlich damit sehr, sehr erfolgreich. Über 10 Jahre erste Liga gespielt, zweite Liga gespielt. Und ich war dann später halt Moderator, wenn man so will, Stadionsprecher, Anlagensprecher, wie ihr wollt. Und hab das
beim
halt
Tennis-Punktspiel?
Ja, genau.
Richtig. Das ist ja Pain in the Ass für den Gegner, oder?
Genau, ein bisschen was vorbereitet habe ich immer und ein bisschen Sprüche gab es dann auch, aber es war total nett. Und
aber du hast nicht während der Spiele.
Während des Matches.
Nein.
Beide.
Ich bin auch richtig immer reingeredet, wenn es eng wurde. Nein, ich habe die Mannschaften vorher vorgestellt, Zwischenergebnisse und so weiter durchgegeben und dann eben das ein oder andere, was dann noch so zu sagen war. Polizei schleppt Wagen XY ja, in 2,5 Minuten ab, wenn der Halter nicht direkt kommt. Nein, aber es war super, weil da haben wir dann hat Bremerhaven ja viele tolle Leute gehabt. Schwarzmann, Diego Schwarzmann, Paolo Lorenzi, Federico De Bonis, die ja allein schon für Bremerhaven gespielt haben und dann die unfassbar vielen Spieler, die einfach zu Gast waren. Mhm. Also war schon eine gute Zeit.
War das genauso schön wie gegen Ivo Karlovic auf Teppich?
Ja, ein Traum. Jetzt erzähle ich schon wieder tatsächlich von der Zeit nach meiner Profikarriere in Anführungszeichen, die ja nur anderthalb Jahre ging, habe ich Turnier gespielt in Oberhaching, auch damals ein Future, habe mich qualifiziert, in der Quali noch den sehr jungen Philipp Petschner gehabt, das war damals noch zu gewinnen und dann kam die zweite Runde kam dann Ivo Karlovic, damals noch 500 in der Welt, aber auch schon gefühlt 500 Zentimeter groß und das sah halt so aus, wie es wahrscheinlich später auch noch aussah, nur dass es damals viel erfolgreicher war. Und naja, schneller Teppich, erstes Spiel 0-40, gleich Chance, mach das Ding, ich habe bei einem Punkt Chance, den zu gewinnen, mach es nicht, dann schlug es halt wieder nur ein und es schlug auch die ganze Zeit nur ein. Und wie ihr das wisst, wenn man so einen hat, dann hat man ein bisschen mehr Druck bei seinem Aufschlagspiel. Und das war dann irgendwie 6-7, 2-6 und ich habe tatsächlich den Typen die ganze Zeit beschimpft, dass er nicht Tennis spielen kann und auch seinen Trainer gleich mit, weil ich war so gereizt einfach, wenn halt jeder Aufschlag mit 8000 einschlägt. Und naja, das muss ich jetzt so ein bisschen revidieren, Tennis spielen kann er schon und das konnte er sehr gut. Ich glaube, er ist die 14 der Welt geworden später, insofern verbuche ich das auch unter tolles Erlebnis und nicht so gut benommen.
Spielt immer noch in Deutschland, auch Liga, Herren 40.
Lars, du wirst uns sagen, wo.
Ja, natürlich. Ja, beim wo spielt der denn jetzt?
Ja.
Wahrscheinlich TC Pfarrkirchen oder so. Wir werden das nachgucken.
Oder bei Waldau Stuttgart.
Oder bei der Waldau.
Zwischenzeitlich, ich muss mich entschuldigen, A, bei Arne Thoms, B, bei Axel Pretsch und bei euch beiden. Axel Pretsch war Nummer 99 der Welt. Wow, wusste ich nicht. Und Arne Thoms, 98.
Ja, gucken wir mal.
Ja, also beides Riesenspieler.
Ne? Ist aber
ja.
Basiswissen, oder?
Vielleicht kannst du das bei mir jetzt schon beim Tennisabitur als erfolgreich beantwortete Frage hinterlegen.
Du hast ja gesagt, du weißt alles. Du bist heute reingekommen, hast gesagt, du machst 10 von 10 Punkten.
Genau.
Sehr confident.
Ja, das hat bisher noch nie so jemand vorgetragen. Und
sehr confident, Erik, muss ich echt sagen. Also laute Ansage.
Ist heute natürlich auch die Latte ein bisschen höher gehangen worden.
Ja, ja. Von also den perfekten Spieler, den werden wir ja auch noch machen später.
Oberstudienrat.
Da bin ich dabei, genau, bei den Fragen. Vielleicht.
Das ist ja einfach. Auch.
Naja, vielleicht gucken wir nochmal.
Da kann man ja nur gewinnen.
Beim perfekten Spieler? Ja. Nee, da kann man auch komische Antworten geben.
Jetzt wissen wir, dass man beim Aufschlag Jan Siemering
den muss man
könnte, so, dass der nicht anwählbar ist, aber ansonsten ist das ja, weiß ich nicht.
Wir setzen hier manche auf den Index, ne?
Ja, natürlich.
Aber was ein bisschen zu kurz gekommen Blacklist. Ist deine Doppel-Weltranglistenplatzierung, lieber Erik.
Ja, über die haben wir noch gar nicht gesprochen.
523. 523?
Absolut.
Mit wem hast du da am liebsten zusammengespielt?
Ja, ich habe lange.
Du darfst nur einen Namen nennen.
Einen? Jan Boruszewski?
Das ist deine Herzensnummer 1. Und deine anderen Doppelpartner, die mochtest du nicht so gern.
Doch, ich habe mit mehreren Leuten zusammengespielt, tatsächlich. Also bei den internationalen Turnieren, auch mit Wim Fissett, den man ja vielleicht noch kennt, mit dem ich auch zusammen gewohnt habe.
In einer WG. Woher kennt man den?
Einer der erfolgreichsten Damentrainer.
Trainer von Kerber auch gewesen.
Trainer von Kerber, anfangs von Kleisters, von Halep, von, ja, ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Mhm. Der hat mehr Grand Slams gewonnen als die meisten.
Als Coach,
im Einzel.
Wo hast du mit dem zusammen gewohnt?
In Rödinghausen, in Ostwestfalen. Das ist Ostwestfalen, glaube ich, ne? Im Wienpark.
Ja.
Und da hatten wir eine WG aus Wim Fissett und eben Jan Boruszewski und waren ja letztendlich die Gründungsmitglieder des Breakpoints-Teams, das ja seit einiger Zeit jetzt ja in Halle bei Gary Weber ist und da ja auch ganz erfolgreiche Arbeit leistet. Und wir waren tatsächlich so die Ersten, die das mit aufgebaut haben. Gab es damals gar nicht, noch nicht so viele, so Academies und so weiter. Hat sich erst entwickelt.
Okay, Breakpoint-Team ist eine Academy in Ostwestfalen.
Ja, so eine Tennis-Base kann man Tennis-Base. Das irgendwie nennen. Ne? Da
genau.
Sich irgendwie, gab es jemanden, der das ein bisschen finanziert hat und dann gab es Trainer, ich weiß gar nicht, ganz am Anfang.
Ja, Jan de Witt,
Jan de
Christian
Witt,
Fust,
genau.
Thomas Dappas.
Dappas,
du warst Burkhard da als Riemann. Talent, nicht als Trainer.
Als Spieler.
Als Spieler, okay. Und wann hast du die Entscheidung getroffen, weil du meinst, du warst anderthalb Jahre Profi, jetzt ziehe ich die Reißleine, ich mache das nicht weiter?
Ja, das war tatsächlich zu der Zeit, ich habe 98, 99 dann angefangen zu studieren und letztendlich in den Monaten davor, weil, wie ihr wisst, ist das Tennisleben auch gerade auf dieser Satellite- und Future-Tour A, hart, B, sehr, sehr teuer und Und am Ende ja war es dann auch eben nicht so, dass ich gesagt habe, das lohnt sich jetzt. Also Doppel habt ihr erwähnt, das war gut, da war ich erfolgreich, da haben wir immer mal wieder auf Finale gespielt, Halbfinale bei den Future-Turnieren Satellite, aber das ist ja alles jetzt, sind ja keine Regionen, in denen du jetzt da großes Geld verdienst. Das kam natürlich durch den Verein, das Geld, dass du es einigermaßen finanzieren konntest. Aber
Können wir über Zahlen reden? Ich meine, das ist ja wirklich verjährt. Was hast du denn vom Verein bekommen oder wie viel Geld hast du verbrannt in dem Jahr? Kann man das so mit einem dicken Daumen sagen?
Was ich vom Verein bekommen habe, kann ich natürlich nicht sagen. Okay. Aber das war schon ein guter fünfstelliger Betrag. Aber es war einfach ein sechsstelliger Betrag, den das gekostet hat.
Wow, okay, alles klar. Also hast du schon draufgezahlt, kann man sagen.
Ja, genau, beziehungsweise meine Eltern.
Ja, willst du dich nochmal bedanken bei irgendjemandem heute hier?
Ich bedanke mich einfach bei allen. Okay, ja, auch bei meinen Eltern natürlich. Aber auch bei dem Breakpoint-Team, die eben da auch schon geguckt haben, dass das nicht zu teuer wird im Monat für mich. Letztendlich waren es die Reisen, ne? Ich habe Israel erwähnt, da waren wir 2 Wochen mit Trainer, das ist halt, weiß nicht, was das gekostet hat, 5.000 Euro, 6.000, das muss man auch erstmal wieder reinholen. Das
musst du erstmal erspielen, ne? Mit einem, auf einem Satellite schon fast eigentlich nicht möglich.
Nein, ist nicht möglich.
Ja. So. Ja.
Ist brutal.
Das ist brutal.
Das ist wirklich brutal. Ja. Also dieser psychische Druck, ich muss Tennis spielen und Geld verdienen, also ich muss jetzt dieses Match gewinnen. Ich kann mir in kaum einer Sportart mehr größeren psychischen Druck vorstellen, dass man so in Vorleistung geht, 6.000 in den Miesen ist, Tennis-Match spielt und man muss mehrere Runden gewinnen. Also ihr wisst ja selber, was einem durch den Kopf geht während des Matches.
Ich glaube,
also coole Leute können das komplett ausblenden. Ja.
Wir hatten das Thema hier auch schon ein paar Mal, nicht? Die Kluft ist einfach zu groß irgendwie. Weißt du, wenn du das mit Fußball vergleichst, wie viel Fußballprofis auf der Welt können davon leben und wie viel Tennisprofis auf der Welt? Ja, da reden wir beim Tennis, sagen wir mal, ersten 100, vielleicht noch 150 irgendwie, wenn die das 10 Jahre auf dem Niveau spielen, dann konnten die irgendwie 10 Jahre Geld verdienen, danach nicht mehr. Eigentlich, also ab 150, 200 ist irgendwie plus minus null vielleicht und alles, was da drunter ist, kostet Geld. Und das ist natürlich, das steht natürlich in keinem Verhältnis irgendwie zu dem Aufwand, den du hast. Und auf der anderen Seite, wenn dann irgendwie Grenzslam und die Super 10 Serien und so, da wird halt, die Kluft ist einfach zu groß. Das muss ich irgendwie eigentlich angleichen.
Ja, das sehe ich absolut auch so. Also, wie du schon sagst, ich glaube auch, dass die ersten 100 gut davon leben können, da kommt ja dann auch einiges rein und das ist ja nicht nur das Preisgeld, wenn du da stehst und noch höher stehst, dann ist das Preisgeld ja nur ein Teil des Ganzen und irgendwann werden die Werbeeinnahmen das ja deutlich übersteigen, aber dahinter auch, das sind ja richtig gute Spieler, ne? Die ja, 150 klar. In der Welt stehen und die müssen gucken, dass sie wahrscheinlich in 3 Ländern Punktspiele spielen, um irgendwie dann so ihre Reisen zu finanzieren.
Verrückt.
Andererseits ist das, wiederum können wir auch sagen, ja, man auf hohem Niveau, wenn du die andere Sportarten anguckst, ne? Wie
absolut.
Leichtathletik, die auch sensationelle Leistung bringen. Aber das ist natürlich, wir sind beim Tennis und da ist auf jeden Fall Handlungsbedarf.
Ja. Oh ja. Also man muss ja mal sagen, irgendwie in anderen Sportarten fließt gar nicht so viel Geld. Deswegen ist das auch ein Vergleich, der ein bisschen hinkt. Im Tennis fließt reichlich Kohle, aber eben es wird nicht solidarisch genug verteilt, muss man sagen. Ne? Und da kann man schon, wahrscheinlich können die Grand Slam Gewinner und weißt du so, da kannst du auch irgendwie die Hälfte ausschütten,
ja,
irgendwie nach oben hinaus und kannst dann irgendwie aber die ersten Runden einfach deutlich, deutlich komfortabler gestalten.
Mein Segen habt ihr für diese Pläne. Wir werden einen Brief an die ATP schreiben.
Ich wollte mich ja bewerben als Vizepräsident vielleicht. Mal gucken.
Ja,
ja.
Ich würde dich unterstützen.
Da schickst du 3 Podcast-Folgen hin, ne? Dann geht das.
Das läuft.
Oh,
das läuft. Aber man muss vielleicht in so eine Moskauer Barmer einladen ab und zu, aber auch das kommt mir entgegen.
Ich weiß nicht, ob das hilfreich ist für die Karriere.
Ja. Du meinst, das könnte später gegen einen verwendet werden?
Ja, wenn man mit Sascha Bandermann da unterwegs ist, das ist hilfreich. Das ist ein Booster. Aber sonst, wenn du den nicht als Wingman an deiner Seite hast, dann kannst du auch viel verlieren dann.
Ja, wir sind da heil rausgekommen, das war sensationell und ich habe es sogar geschafft, dann auf dem Rückweg zum Flughafen 1 oder 2 Stationen mit der Moskauer U-Bahn zu fahren und da fährst du erstmal 150 Meter in die Tiefe und kannst nicht einen Buchstaben lesen, insofern auch das war nochmal ein Teil der Moskau-Reise.
Stark. Jetzt ist ja die Kernfrage, der perfekte Spieler, also wir sind ja in der Diskussion, du bist ja ein Hörer, habe ich verstanden?
Ja,
absolut. Du hast schon einige Folgen gehört. Wir sind kurz davor, die Kategorie der perfekte Spieler abzuschaffen. Weil wir das Gefühl haben, wir erreichen den Hörer nicht mehr so richtig.
Ja, und auch weil unsere Eitelkeit so groß ist, dass es uns nervt, dass wir überall kopiert werden. Muratoglu macht das jetzt irgendwie auf Instagram, in anderen Podcasts gibt es plötzlich diese Kategorie und dann denken wir, nee, Leute, da lassen wir uns schön was Neues einfallen.
Ja, die Kopie ist immer schlechter als das Original. So. Wie ist deine Meinung? Wir machen das gleich mit dir, logischerweise. Sollten wir die Kategorie abschaffen? Du bist ja Profi.
Ja, ich finde die Kategorie an sich gut, aber tatsächlich ist es so, dass sich manche Namen einfach häufen, ne? Ja, dass du bei gewissen Kategorien dann doch immer wieder
spult man so vor. Dann denkt man so als Hörer vorspulen, ne?
Ja, ich bin heute noch stinksauer auf Alexander von Hugo. Wir kommen da gleich noch zu, dass er mir echt meinen Exklusivtipp beim Stopp weggenommen hat.
Nein. Den hast du geklaut. So rum.
Nee.
Vorher. Du hast das gehört? Oder wie rum war das?
Monate vorher habe ich mir Gedanken gemacht.
Ja.
Wie gesagt, ne, höre eures Podcasts und wenn ich mal Gast sein sollte,
ja, dann hau mal raus.
Nehme ich beim Stopp.
Wer denn?
Wen denn? Michael Pernfors.
Ein Schwede.
Und dann kommt der Lange.
Ja, gut, der Lange ist natürlich auch wirklich, weiß auch, wie es geht. Hat Winning Ugly auch rückwärts gelesen. Und vielleicht muss man in dieser Kategorie, das ist ja gut, dass wir mal drüber sprechen, vielleicht müssen wir auf so Jahrzehnte gehen. Sagen so in den 60ern, 70ern oder...
Oder es einfach mal umdrehen. Es ist nicht der perfekte Spieler, sondern du hast für jeden Schlag den Profi, bei dem du denkst, es kann nicht sein,
der schlechteste.
Wie schlecht der Rückhandvolley ist.
Ja, okay.
Wäre vielleicht nochmal auch eine lustige Kategorie.
Den merken wir
uns. Aber da müssten wir natürlich auch sagen, dass mit Ausnahme der Host dieses Podcasts alle genannt werden dürfen.
Ja,
weil sonst kämen wir relativ oft dran, muss man auch ehrlicherweise mal sagen.
Selbstverständlich. Okay, aber komm, dann ziehen wir es einmal ganz schnell knüppelhart durch.
Habt ihr Bock?
Aufschlag, lieber Erik. Pistol.
Ja, Pete Sampras. Also, wie der von links durch die Mitte serviert hat, ich glaube, das haben wenige danach so gekonnt. Und wie oft wir als jugendliche Kinder diesen Aufschlag kopiert haben, auch diese doch relativ einfache Bewegung, immer wieder Fackel durch die Mitte, das war schon echt großes Kino.
Wer mir total zu kurz kommt, übrigens jetzt wirklich, jetzt laufe ich heiß gerade
in
der Kategorie, aber wer natürlich total zu kurz kommt, ist Rod Laver. Warum nennt eigentlich niemand Rod Laver? Ja, überleg mal die Bälle irgendwie und die Schläger und so, wie der serviert hat früher, wirklich.
Ja, also, wir haben ja auch noch unsere Holzschläger-Erfahrung gemacht, ne? Ich auch, zwei Holzschläger, Dunlop und dann Kawasaki.
Es hat gleich mit Browning angefangen.
Ja, ja, ich wollte ja von oben aufschlagen und mein Vater war in der Waffenindustrie und Browning kommt ja eigentlich aus dem Maschinengewehrbereich und bin ich da irgendwie günstig an Schläger gekommen.
Oh gut, okay.
So ging das.
Dann können wir gar nicht der feine Herr sagen, ne? Nee, günstig rangekommen, okay.
Nee. Kindersoldat ja auch gewesen, irgendwie hinten im Audi im Kofferraum über die Grenze transportiert.
Ja.
Vorhand, was haben wir hier bei der Vorhand?
Ja, tatsächlich nochmal Sampras, aber Sampras vor allem, diese Vorhand habe ich imitiert. Ich habe sie tausendfach geübt, die Vorhand aus dem Lauf, rein zu fackeln, cross aus dem Lauf. Und ich glaube, dass ich sie später auch ganz gut gespielt habe. Es war, behaupte ich, mein bester Ball. Und das war, da hat Pete einen großen Anteil dran.
Also, was hat Pete mit was für einem Griff hat der Vorhand gespielt? Das sah so komisch aus und der hat ein unfassbares Handgelenk gehabt im letzten Moment.
Ich fand das technisch von der Beinarbeit unglaublich, wie er daran gelaufen ist. Du hast recht, wie er ihn rumgezogen hat dann am Ende, auch wenn er ihn mal einen Tick zu spät getroffen hat. Und es sah tatsächlich so aus, als wäre das Richtung Semikontinent
Griff.
Ne?
Ja, genau.
Das, so weit ist dann doch nicht gegangen, die Liebe zu Pi.
Heider weiter.
Natürlich eigentlich der schönste Schlag im Tennis. Die einhändige Rückhand müssen wir jetzt mal machen. Also Normalkategorie ist ja Rückhand. Ihr seid beide so Aushilfsspieler mit einer beidhändigen Rückhand.
Ja.
Für mich als Ästheten zählt natürlich nur die einhändige. Insofern bitte um eure Wortmeldung.
Gibt's für mich keine zwei Meinungen, ist klar. Zumal ich auch 6 Jahre mit ihm zusammen gespielt habe. Axel Finnberg, der Finne, unfassbare Backhand, auch wenn du das Handgelenk ansprichst, was da so ging auf der Rückhandseite, wie er den kurz cross gespielt hat, wie er auch dann im letzten Moment noch auf den Longline umschalten konnte, das ist schon legendär und ich glaube, alle, die man so trifft aus der Szene und aus der Zeit, die sagen, Wahnsinn, ne? Einfach unglaublich. Und
da gibt es nur zwei Namen in Deutschland.
Axel Finnberg.
Finne und Schäfkes.
Ja, genau.
Der Scheffel konnte Rückhandel auch wirklich.
Scheffel, weil wir beim Paddel waren vorhin, Scheffel ist jetzt auch beim Paddel. Aber da kann er die Rückhand wahrscheinlich nicht so mit Spin durchziehen. Aber richtig Spin hat er auch nicht gespielt.
Nee, der haut schon auch flat drauf. Volley, schöne Kategorie, natürlich. Schöner Schlag. haben wir, ja.
Ich wollte einfach ein bisschen Abwechslung reinbringen, aber ich finde auch, dass der Boris damals unglaublich volliert hat. Ich meine, bei dieser Größe, bei dieser Masse, wie der sich vorhin bewegt hat, wie er auch, finde ich, sehr häufig den richtigen Ball gespielt hat.
Ja.
Und deswegen, Boris hing über Jahre in 3x3 Meter in meinem Kinderzimmer und hängt da immer noch, da wohne ich natürlich jetzt nicht mehr, aber insofern, da muss ich den Boris einfach mit reinnehmen hier. Und
der hat einfach wahnsinnig Zug zum Netz gehabt. So, ne? Wenn man sich das jetzt technisch nochmal anguckt, ist das ja nicht der Rückhandvolley ist gut, aber Vorhandvolley ist jetzt nicht der schönste Volley so gewesen, aber wahnsinnig gut. Einfach gut gespielt, guten Treffpunkt einfach immer gehabt.
Ja, die Transition halt, der erste Volley und ja, dann nachgerückten.
Ja.
Ja, das war, ich glaube, Edberg und Becker haben das damals schon echt zelebriert und du hattest ja das Gefühl, glaube ich, auch bei Boris, dass du einfach nicht vorbeikommst.
Genau, ja, genau.
Zur
ja,
Not gut, springt und dann er da nochmal hin.
Ja? Zur Not hechtet er und dann hat er noch das Power-Control-System im Griff und dann denkst du natürlich, das ist nicht zu passieren.
Ja.
Nicht zu passieren. Ja, Stopp haben wir natürlich gerade schon drüber gesprochen. Michael Pernfors, welche Schlägermarke, Tom?
Pernfors?
Ja.
Hatte Nike-Klamotten und hatte einen Printschläger.
Richtig.
Go on!
Völlig richtig. Und geile Nike-Klamotten. Gleichen wie
Londo.
Wie Big Mac auch.
Nee, ja, das wie mit Big Mac, genau, mit so rum.
Dieses karierte schwarz-blaue Zeug. Geiler Scheiß.
Ja.
Geiler Scheiß.
Ja.
Genau, das Turnier, was ich erinnere und weshalb ich ihn da genommen habe, da hat er richtig gut gespielt. Ich glaube, es war so auf Hardcore irgendwo. Der hatte so eine Mütze auf, die siehst du sonst nur im Club Aldiana bei den Touristen. Und es sah unfassbar.
Genau.
Und, weißt
ja,
du noch, ja?
Ja, ich weiß.
Andersrum
genau.
Aufgesetzt.
Falschrum
und dann hat er aber
wie so ein Radfahrer von der Tour de France. So
ja, genau, richtig.
Ja.
Richtig. Marco Pantani.
Mit ganz, ja. So mit ganz kleinem Schirm.
Elefantino.
Ja.
Mit ganz kleinem
Gott
Schirm.
Hab ihn selig.
Ja, absolut.
Ja.
Die Bergziege.
Genau so war.
Im Übrigen, Tina Turner. Leider verstorben. Wir singen nachher noch euer Lieblings-Tina Turner.
Ja, Private Dancer.
Das ist eine Sonderfrage.
Kann ich auswendig. Machen wir bei einer Thai-Oase. Ist dann auch...
Nein, wir singen das
ist
hier.
Ist dann auch
You're simply the best.
Ist dann auch eine Zuschauerreise, die wir anbieten in die Thai-Oase. Na gut, kommen wir zum...
Thai-Oase ist eine Karaoke-Bar in Hamburg, das muss man dazu sagen.
Ja, weiß ich nicht genau, ob man das dazu sagen muss. Das wissen die Zuschauer,
in Hamburg
und so weiter.
Okay,
Zuschauer, ich bin schon längst beim Fernsehen.
Ja.
Hast du das schon gesagt, dass wir diese Fernsehverhandlungen gerade machen? Mit ja. Smash, natürlich.
Ja, da habe ich den Roger genommen. Mit Roger habe ich auch eine tolle Erfahrung gesammelt. Soll ich dir noch
bitte.
Jetzt erzählen?
Ja, direkt, bitte jetzt oder? Direkt.
Ja, Satellite-Serie damals in der Schweiz. Der junge Roger Federer, damals schon, ja, letztendlich der Beste der Welt in der Jugend.
1998.
Hat auch in dem Jahr in Toulouse Viertelfinale gespielt. Ja, sein erster richtig guter Erfolg beim ATP-Turnier. Und ja, beim ersten Turnier, da lief es noch gar nicht so gut. Da hat er, ich weiß nicht, aber Quali musste er wahrscheinlich nicht spielen. Auf jeden Fall hat er das erste Match verloren, hat er ein bisschen abgeschenkt auch nachher. Und er musste da offenbar auch Kohle zahlen, weil er eben sich nicht richtig angestrengt hat. Eine unglaubliche Geschichte, wie ich finde, heute, wenn man ihn auch später so kennengelernt hat. Beim zweiten Turnier in Davos haben wir gegeneinander gespielt, im Doppel. Ich mit besagtem Jan Boruszewski. Ersten verloren, zweiten 4-5 Break hinten. Und ich behaupte bis heute felsenfest, dass wir Roger danach zu null gebreakt haben. Das hat mich natürlich so euphorisch gemacht, dass ich danach direkt meinen Aufschlag verloren habe und wir dann 5-7 das Ding abgegeben haben.
Gegen Federer und?
Gegen Federer und Yves Allegro, also das spätere Davis Cup Doppel der Schweiz.
Yves Allegro, wer kennt ihn nicht?
War auch, ja, Yves war auch tatsächlich später in diesem besagten Breakpoint-Team und hat tatsächlich mit Roger, hat er nicht sogar Olympia mit Roger gespielt?
Ja.
Genau. Und gegen die beiden war das. Und genau, Roger, wie gesagt, erstes Turnier, ja, nicht alles gegeben, hat aber am Ende meines Wissens noch diese Satellite-Serie gewonnen. Also er hat dann so gut gespielt bei den nächsten Turnieren, dass er dann am Ende Erster geworden ist. Naja, und dass er seine Karriere dann einzigartig war.
Hat als Persönlichkeit, muss man sagen, wenn man sich das anguckt, die Jüngeren haben das ja auch immer nicht so richtig auf dem Zettel. Früher, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, der Roger hat sich schon auch ganz gerne mal wie eine offene Hose benommen auf dem Platz.
Lange Haare?
Ja, lange Haare, das sagt ja erstmal nichts, aber der hat irgendwie schon auch wirklich sich einfach nicht gut, der nicht, sich nicht gut benommen.
Aber wir sind doch nicht bei den Hottentotten hier.
So, und das hat er natürlich irgendwann total abgelegt, ne? Also da muss, ich weiß es gar nicht, ich kenne keine Details, ob dann irgendwann mal ein Mentaltrainer dazu kam oder sowas.
Ein Telefonat mit Heinz Günthert.
Vielleicht ein Telefonat mit Heinz Günthert oder Pavel Slosil hat ihm was zugeflüstert oder besagter Yves Allegro.
Yves Allegro.
Ich glaube, Yves war's.
Hat ihm da vielleicht in der Geschwindigkeit seinem Allegro-Namen alle Ehre gemacht.
Klingt wie ein Getränk.
Hat ihn down gekahlt.
Ich hätte gerne noch einen Allegro.
Ja, von mir, ich nehme auch einen.
Ja.
So.
Wir haben noch einen Schlag.
Ne?
Welcher Schlag fehlt?
Slice ist der Roger auch, ne? Slice. Ja, aber Steffi auch.
Ja, wie
Steffi
jetzt?
Übrigens. Steffi, ich muss Steffi auch noch mal eben ins Spiel bringen.
Ja, unbedingt. Bitte. Ja.
Weil wir gerade bei Anekdoten sind.
Ja.
Wie gesagt, damals bei der Mopo kam plötzlich die Anfrage rein, Steffi Graf spielt im Unilever-Gebäude in der Hafen City einen Showkampf und wir werden mehrere Teams haben und es gibt auch ein Journalistenteam. Wer hat Lust? Genau. Ich sage, ja, habe ich natürlich Lust und die Kollegen hatten auch Lust und dann sind wir tatsächlich ins Unilever-Gebäude gefahren, moderiert von Matthias Obtenhöfel damals, Veranstaltung. Es war, glaube ich, auch Rexona. Und als darum ging es, Sponsor, und ihr kennt das Gebäude, das hat ja so Galerien nach oben. Und da unten war so ein Kleinfeldcourt aufgebaut. Und wir kamen dann da oben die Treppe runter, beziehungsweise wir standen erst oben, dann kam Steffi und stellte sich vor mit, hallo, ich bin Stefanie. Und dann sagst du, okay, super. Ne? Hat die alle total beruhigt, die Leute, war super, super nett, so wie wir sie eigentlich auch kennen und erleben. Ne? Dieses natürliche, unfassbar fit noch. Und dann haben wir da, glaube ich, mit weichen Bällen Easy Play, Steffi wahrscheinlich die erste Erfahrung mit Easy Play gesammelt, haben wir dann gespielt, doppelt gespielt gegeneinander, weiß gar nicht, Match Tiebreak oder irgendwas, gibt's noch bei YouTube auf jeden Fall die beiden Videos von dieser Veranstaltung, muss immer noch lachen, wenn ich das heute sehe, weil er so einen Dress angekriegt von dem Sponsor. Naja, auf jeden Fall war das relativ eng nachher.
Und nicht und geschwitzt, nehme ich an.
Vermutlich auch. Genau, und es war relativ eng und dann hat sie, glaube ich, dann als sie drauf ankam, hat sie dann auch mal richtig durchgezogen und dann kamen danach die Leute und sagten mir, ey, boah, wir hatten so eine Angst, dass sie das hier verliert. Das ist ja hier eine Werbeveranstaltung mit Steffi Graf, die darf dann ja nicht verlieren, so nach dem Motto. Ach so. Ich so, alles klar, okay, hatte ich gar nicht so gecheckt in dem Moment. War froh, dass ich meinen Artikel schreiben konnte. Hätte natürlich lieber vom Sieg geschrieben, aber na gut, nee, war aber alles in Ordnung. War eine total nette Veranstaltung und Steffi, wie tatsächlich, Wahnsinn.
Wie fandest du unser Steffi Graf Special, die Folge?
Die Folge fand ich gut. Ich muss sagen, die habe ich nicht ganz gehört, aber sonst habe ich alles gehört. Ich muss das nachholen. Es tut mir wirklich leid. Es ist... Ja, auch an den, der
Stich ins Herz. Das ist meine absolute Lieblingsfolge, aber die Frage, die schneidet.
Wobei, doch, ich habe sie gehört. Doch, sorry, zieh zurück. Ich habe sie ganz gehört.
Ja.
Und ich fand sie brillant, weil...
Weil wir gesungen haben.
Weil ihr was auch immer. Habt ihr wahrscheinlich gar nicht.
Ja klar, haben wir gesungen.
Ich mag Steffi Graf.
Wir haben Gildo Horn. Wir haben Gildo Horn gesungen.
Ja, das war das. Genau, ja, es waren schon so viele tolle Folgen, deswegen habe ich es nicht mehr ganz im
Kopf. So, und dann haben wir natürlich noch das Thema... Beinarbeit, mir besonders wichtig. Wer mich kennt auf dem Platz, weiß, dass das eigentlich meine größte Stärke ist.
Ja.
Ich komme nur über die Beine. Was sagst du? Beste Beinarbeit?
Das ist halt auch ein bisschen die Kategorie, würde ich sagen, bei der ihr immer dann tatsächlich dieselben Leute habt. Ne? Ich habe jetzt auch Djokovic und Alcaraz genommen. Ja. Das ist schon unfassbar, wie was Bänder und Sehnen und was und so Beine einfach und was auch immer alles aushalten können. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ich habe nochmal einen absoluten Geheimtipp zum Thema Beinarbeit für euch.
Bitte.
Habe ich mir für heute überlegt.
Ja.
Und zwar Miloslav Mečija.
Okay.
Ja, geschmeidig halt.
Unsichtbar. Unsichtbare Beinarbeit. Guck dir das nochmal an. Unfassbar antizipiert. Der ist einfach, der war gar nicht so schnell, aber der ist einfach früher losgelaufen.
Als ja, er war einfach da.
Der
ne?
konnte es einfach sehen. Ja. Wahnsinn.
Der musste ich da gar nicht so reinbremsen. Ja. Warum macht der Djokovic das? Ja. Ne?
Ich habe auch noch einen Tipp für die Beinarbeit, für euch und für alle Hörer. Ich stelle mir immer vor, ich bin eine Krabbe an der Copacabana und laufe schnell nach links und rechts hin und her.
Ja. Ist das, als du mit Schill da zusammen im Urlaub warst, das da entstanden?
Hör auf, Geschichte ist unter der Gürtellinie. Das ist weit unter der Gürtellinie.
Gut.
Sind wir wieder bei der Hamburger Politik.
Da haben wir. Ja. Jonathan Wilde läuft hier gerade vor. Muss man live einmal ganz kurz grüßen.
Ganz groß.
Club an der Alster, Riesentyp, ganz stark. Als ob sich das rumspricht. Hast du Stories gemacht vorher Instagram?
Ja, selbstverständlich.
Was hier los ist.
Selbstverständlich. Ich habe hier... noch das Tennisabitur, aber bevor wir das Tennisabitur machen, möchte ich nochmal einen russischen Spieler aus dem Ärmel schütteln, weil wir ja vorhin schon über den Davis Cup gesprochen haben. Davidenko, was fällt dir spontan ein zu Davidenko, Erik?
Ja, auch während der Journalistenzeit war es natürlich ein Geschenk, dann zweimal oder dreimal über den Roten Baum berichten zu dürfen, die Woche da zu sein, mit dem Fahrrad hinzufahren und dann einfach die ganzen Spieler zu sehen. Da habe ich übrigens ein unfassbares Match Nadal gegen Djokovic gesehen. Das war irgendwann relativ spät abends. Wie alle am Roten Baum geht man ja irgendwann ganz nach vorne, wenn nichts mehr los ist. Und ich weiß gar nicht mehr, welche Runde, aber die haben sich es richtig gegeben und das war Wahnsinn. Naja, und dann ist es ja auch immer so, als Journalist, man überlegt sich Geschichten für die Woche, hat mindestens eine Seite und ich habe gedacht, Mensch, nimmst mal Davydenko. Und alle so, okay, weil ich den auch ja bei Future-Turnieren Satellites gesehen hatte und der war damals einfach richtig hoch in der Welt. Es hat aber einfach keinen interessiert. Und auch da, der hatte keine einzige Presseanfrage. Ich war wahrscheinlich der Einzige, der ihn in der ganzen Woche gefragt hat. Pressekonferenz wird immer gefragt im Pressebereich. Jetzt ist Pressekonferenz mit dem und dem, mehr oder weniger, wer will da hin? Und dann sitzt da einfach mal keiner. Mhm. Und der war Nummer 4 der Welt wahrscheinlich oder vielleicht.
Highest Ranking 4.
Ja, genau. Ja. Gut, okay. Ich habe auf jeden Fall angefragt und dann sind wir für das Foto.
Das wird gegoogelt.
Der Statistiker,
der nicht mal so oft ganz selbst,
der nicht mal den Vornamen kennt.
Nikolas.
Nikolas, genau.
Naja, auf jeden Fall ist dann ja auch immer die Frage beim Boulevard, was macht man als Optik? Erzählen kann er ja einiges und so ein bisschen so über sein Leben. Aber dann.
Aber du würdest schon das auch als Boulevardesque einordnen, was ihr da gemacht habt?
Ja, ja, doch.
Sportboulevard.
Ja. Genau. Und dann sind wir an die Alster gefahren.
Highest Ranking Nummer 3, ihr Ottos.
Ja.
Nur mal so. Okay.
Ja, okay. Nummer 3.
Doppel-4.
Änderte aber nichts an der Situation. Und dann habe ich gelesen, dass der gern angelt. Wen wundert's, ja? Eigentlich wen wundert's. Und dann haben wir versucht, für dieses Foto händeringend eine Angel aufzutreiben, damit man Davydenko an der Alster mit einer Angel fotografiert. Bis dann irgendwann die Fotografin sagte, ich habe noch so ein kaputtes Ding irgendwo im Keller liegen. Und dann haben wir diese kaputte Angel mitgenommen. Davydenko hat sich davon am Segelclub dann auf so einen Stein gesetzt und statt mit mir zu sprechen und fürs Foto posieren, hat der original die ganze Zeit diese Angel repariert. Und es war, der hat da rumgeprokelt und gemacht und nochmal gedreht an diesem Faden. Es war total nett, der Termin, aber ich glaube, am Ende war das die neueste und heilste Angel, die es je gegeben hat. Also der hat sich damit befasst und denkst, hallo? Aber ja.
War so groß in der Mopo dann auch.
War
zu sehen.
Groß, genau, wie er repariert. Nein, er war mit der Angel in der Mopo. Und wahrscheinlich war sie in dem Moment schon heil.
Der hat doch die Internationalen an der Rote Baumchaussee auch mal gewonnen, oder?
Ich glaube eher nicht.
Das
aber
beantworten
guck,
wir
auch noch mal,
in der nächsten
auch noch mal
Folge.
Ich muss sagen, dass ich im russischen Tennis vor allen Dingen immer ein ganz großer Fan war von
Chesnokov.
Von Kafelnikov.
Ja.
Natürlich. Geiler Typ, geiler Player. Irgendwie den fand ich immer großartig.
Ja, unfassbar. Diese etwas eckige Vorhand, diese Ausbewegung, den Ellbogen ganz nach oben. Aufschlag, total entspannte Bewegung. Fand ich sehr gut. Und auch einfach so gut gespielt, so solide.
Ja.
Und,
ja, mochte ich auch. Auch nach der Karriere hat er einen soliden Weg eingeschlagen. Pokerprofi, auch gerne in Moskauer Bars, glaube ich.
Die Poker spielen.
Wo man mit Codewort irgendwie nur reinkommt und sowas.
Ja, das sind die besten Jungs. Geschichten, das stimmt. Das stimmt.
Die Kernfrage ist ja, hast du jetzt immer noch so viel Selbstvertrauen, das Tennisabitur zu bestehen wie am Anfang oder...
Ihr wisst, dass ich ganz tief gestapelt habe und das zu Recht, aber wir werden hier alles geben und ich hoffe so ein bisschen auf den einen oder anderen Joker und natürlich auf den schönen Lars,
der
mir dann ein bisschen hilft, wenn ich dann struggle.
Der schöne Lars.
Wir gucken uns das mal an.
Der schöne Lars hat aber einen Spickzettel auch, das darfst du nicht vergessen, aber du kannst ihn natürlich als Joker benutzen und ich würde mal einfach behaupten, da du ja schon mehrere Folgen oder die meisten Folgen gehört hast, hast du aufmerksam zugehört. Und wir hatten ja mehrere Top-100-Spieler, das ist schon der erste Hinweis, bei uns zu Gast. Und zwar an der Zahl 4. Markus Zöcke, Tobi Kampke, Rensenbrink, Riglewski. Und wie bei Wer wird Millionär, wir wollen ja uns auch ein bisschen weiterentwickeln, wie bei Günther Jauch, musst du die jetzt in die richtige Reihenfolge bringen. Bevor du da bei Günther Jauch auf dem Stuhl sitzt, musst du ja so eine komische Frage...
Du musst dich
erstmal
qualifizieren.
Genau, so eine Frage beantworten. Und auf Schnelligkeit dann eben sagen... Ja. Ne, der mit dem höchsten Ranking zuerst, bitte. Kannst gerne auch die Zahl dazu nennen. Und Lars, du sagst, wie weit der liebe Erik abweichen darf.
Vom Stuhl entfernt ist.
Nein, ja, also vom Ranking.
Ja.
Was meinst du? Plus, minus, wie viel gibst du ihm?
10%.
10%?
Ja.
Fair.
Na gut, die sind aber echt eng beieinander, ne?
Ja, die sind eng beieinander. Das ist ein.
Das ist schon der zweite Hinweis, den er Günther Jauch hier entlockt.
Ist ein Sportjournalist eigentlich.
Muss er, ne?
Ja, muss er eigentlich.
Aber fangen wir doch mal oben hinkriegen. An. Wer war denn da am besten?
Sag nochmal einmal.
Markus Zöcke, Tobi Kampke, Jörn Rensenbrink, Udo Riglewski. Alle nachzuhören, alle Folgen.
Ich fange mit Zöcke an. Dann Tobi.
Zöcke. Dann Tobi Kampke.
Dann Riglewski und dann Rensenbrink.
Guck mal, jetzt hast du es nicht auf den Stuhl geschafft.
Nee.
Aber du kannst es wieder gut machen, indem du das Ranking sagst von Zöcke, das war richtig, an 1. Das höchste Ranking von ihm war die Nummer 48, das ist 48. falsch.
48, oh sorry.
Tobi Kampke.
Kampke hatte ich als erstes, ne?
Nee, als zweiten, hast du auch richtig genannt.
Okay. Ja. Ach, Was hattest du gerade, Zöcke?
Nur ist egal.
Ja, 68 hätte ich bei Tobi.
Ja, 64. Das ist ein Punkt. Ja. Das ist in so, als Dritter Prozent kommt dran. Remse, US Open Achtelfinalist aus
Lass
Hamburg.
Lass mich 75 sagen. 74.
70 ist Remse auch ein Volltreffer bei 10% Abweichung. Und als Vierter dann der schöne Udo Riglewski. Doppel war Nummer 6.
Die jüngste Folge, ja, Einzel. Das hätte ich dir jetzt auch sagen können. Einzel 80er, so 84.
82.
Ja, komm, 10%.
Lars,
ich will mich komm, Bonusfrage, weil du gerade gesagt hast, hier Udo und Nummer 6 im Doppel und das weiß man. Wer war denn eigentlich noch Nummer 6 im Doppel?
Der Boris.
Boris.
Der Boris. Aufmerksame Hörer eures Podcasts.
Boris, der mit zweitem Vornamen?
Franz.
Franz heißt.
Das hast du mich auch schon mal
gefragt. Ja, mach ich immer wieder.
Ja, okay.
Warum nicht?
Das ist zu einfach.
Aber so, aber es
Erik
geht
war
noch
mal
weiter.
Beim Club an der Alster.
Erik war beim Club an der Alster. Und wer hat beim Club an der Alster gespielt?
Peter Ballauf und Helge Kapell.
So.
Und wo standen
und
die?
Und Alexander von Hugo.
Das ist Teil des Tennisabiturs. Ja, mit Alexander von Hugo sind wir jetzt durch.
Und
hier.
Bei Peter Ballauf bin ich bei, Peter, 140, 120, 140 so?
Ich habe 179.
Ja, hätte ich jetzt auch. Ist oberhalb von, ist natürlich die Bonusfrage, Satellitenballi.
Aber
ja,
du kannst es mit Helge Kapell wieder gut machen. Sich.
Aber mit Helge kann man es wieder gut
machen. Helge war im Einzel, im Doppel war, glaube
besser als
Top
du im
200.
Doppel.
Ja, ich weiß.
Aber
300 ungefähr, ne?
429.
Ja, okay, ich wollte es ihm nicht antun.
Aber wir sind ja hier, du bist auf einem guten Weg, das Abitur
3,4.
Zu nee, du bist auf einem wirklich guten Wege, weil das waren ja richtige Antworten nochmal. Zöcke, Kamke und also wir haben, du hast mehr als die Hälfte richtig. Wann wurde die Tennis-Weltrangliste eingeführt? 1900?
In welchem Jahr?
In genau. Welchem Jahr kann das nur gewesen sein, Erik? Wenn wir drei hier sitzen.
76.
Genau, ja. Am 1. März 76.
Das war ein Steilpass, danke.
Ja.
So, und jetzt kommt meine Lieblingsfrage. Und Lars, wenn du das jetzt beiseite legst, dann kannst du mitmachen. Oder hast du jetzt schon auswendig gelernt?
Nee. Ich habe ja meine Kontaktlinsen gar nicht drin. Ich kann das gar nicht lesen. Aber ich freue mich über das Tennisabitur, weil es heute eine absolute Doppelausrichtung hat jetzt erstmal.
Richtig, richtig. Und es ist so, ich weiß nicht, wie die Fernsehsendung heißt. Also wir haben jetzt ein Element von Wer wird Millionär geklaut. Und wir könnten uns jetzt nochmal anlehnen an eine andere Sendung, die irgendwo auf Sat 1 läuft. Man muss immer sagen, so, also ich frage dich, lieber Erik, wie, und Lars, wie viele von den 10 erfolgreichsten Doppelspieler aller Zeiten kannst du nennen?
International.
Und dann fängst du quasi...
Ah, du meinst Familienduell mit Werner Schulze-Erdl.
Genau. Ja. Dann fängst du mit ein oder zwei an und dann kann Lars sagen, nee, ich weiß aber drei. Und dann kannst du sagen, nee, ich weiß aber vier. Und bis einer sagt, ja, dann sag mal.
Sagen wir das auch als Doppel?
Nein, das wären dann zwei richtige von 10.
Woodford, Woodbridge?
Nee, du musst die Zahl nennen.
Ach, wie viel was?
Ja, wie viel du weißt.
Wie viel
ach
weißt
so,
du von den
ach
Top
so,
10?
Okay. Wie viel kennst du von den Top 10?
Von den Top 10.
Also die besten 10 Doppelspieler aller Zeiten.
Aber einzeln, als Einzelnamen. Also
ach so.
10
ja.
Namen.
Na gut, du kannst auch
also
zwei
Namen
nennen.
Also Brian
Ryan
wären schon zwei ja. Namen.
16.
16.
Was?
Ja.
Von den Top 10?
Nein, du hast die Einzelspieler gesagt. Die
einzelne Namen. Also die werden ja einzeln gewertet.
Also da sind...
Acht kriegen wir hin.
Ja. Acht von zehn. Lars, kannst du das überlegen?
Nee, kann ich nicht.
Bitte,
nicht.
8 von 10 liefern.
Kann ich nicht, keine Chance.
Ich habe mit den Bryans angefangen.
Ist richtig, sind zwei richtige.
Ja. McEnroe, Fleming, sind die dabei?
McEnroe ist drin.
Gut. Woodford, Woodbridge.
4, 5.
Haarhuis, Elting, Haarhuis?
Ja, warte mal, Haarhuis ist drin, 6. Elting ist nicht drin. Elting ist 13.
Boah,
ich gebe dir noch einen Tipp.
Tief ausgraben.
Pass auf, ich gebe dir einen Tipp.
Sanchez, Casal wahrscheinlich nicht, ne?
Auch nicht.
Nicht gereicht.
Zwei Schweden sind drin.
Anders Jarrit.
Und ein Kanadier.
Ja.
Jarrit, ja.
Und noch einer. Guter Hartplatzspieler, auch gut in Wimbledon immer gespielt, logisch. Kann gut am Netz spielen.
Ich habe ihn als US Open.
Noch ein Schwede?
Ja. Lange auch Bundesliga gespielt, in Halle mit Jörn Renzenbrink zusammen.
An den denkt man aber nicht als erstes, wenn man an Schweden denkt.
Baujahr 1972.
Ja, da müsste jetzt
Jonas helfen. Björkmann. Und der Kanadier?
Sag.
Daniel Nestor.
Ah ja, okay.
Mhm. Und der Siebtbeste, Lars kennt ihn sehr gut, Frew McMillan. Noch nie gehört.
Nee, hätte ich jetzt auch
nicht. Frew McMillan aus, ist das Südafrika?
Flaggen kenne ich mich überhaupt nicht aus. Jaco Elting, 13, kam, wurde eben genannt. Robert Seguso mit Ken Fleck, auch auf Platz 13. Fleming, Peter Fleming, nicht unter den ersten 20.
Auf 34.
Ja, bringt man immer mit Johnny Mac in Verbindung.
Ja, ja, genau. Der hat offensichtlich
Sanchez auf 50, Casal hat es nicht geschafft.
Leander Paes. Ja. Ist dafür noch dabei. Aber es sind geile Namen hier drin, muss man sagen.
Yannick Noah, Nummer 31.
Von großartigen Spielern. Peter Aldridge. Das sind viele Namen, die hier im Podcast auch schon gefallen sind.
Ja, aber letztendlich, Erik.
3,4, oder?
Du hast durch, oder? Das Tennis-Abitur bestanden.
Oh,
das
ist so
wichtig. Ich gratuliere dir.
Das war's schon?
Ja, das war doch ganz schön.
Ja, das war echt voll intensiv, ne? Intensiv.
Das waren viele Doppelfragen jetzt so. Und dann die Zöcke, Kampke, Rensenbrink, Grigleski, Ballauf, Kapell, 6. Wann wurde Weltrangliste? 1. März 76.
Und wie wird Slobodan Civojinovic buchstabiert, der Nachname?
Z-I-V-O-J-I-N mit so einem Strich drüber, I-C.
Das hast du aber lange geübt, ne? Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Und wie schreibt man Slobodan?
Slobodan!
Oder was heißt Slobodan übersetzt?
Ja, das ist eine interessante
Frage. Das wäre nochmal eine Frage fürs nächste Tennisabitur, finde ich gut.
Der harte Aufschläger.
Ja, der den Fluss küsst, glaube ich, heißt das eigentlich. Tatsächlich.
Ja, geil. Haben wir was vergessen, Erik?
Ich war gerade bei Paul Haarhuis und Paul Haarhuis Highlight auch meiner Tennis-Bundesliga-Zweitliga-Karriere mit. Wir haben mit Marc Joachim in Halle gespielt, Punktspiel. Und wir haben Doppel gespielt gegen Paul Haarhuis und Christian Fink. Christian Fink damals auch, glaube ich, Top 100 im Einzel in der Welt. Und im Einschlag habe ich dann eben mit Paul mich Longline eingeschlagen. Und ich wollte es unbedingt schaffen, dass der einen Volleyfehler macht. Ich habe so reingehackt wie noch nie beim Einschlagen. Macht keinen Volleyfehler. Schmetterball haben wir schon drüber gesprochen, macht er auch nicht.
Wo haben die gespielt? Für Oberhausen?
Für Halle.
Für Halle.
Genau. Und wir haben dann tatsächlich, wie gesagt, Christian Fink ja auch ein guter Spieler, damals Top 100 im Einzel. Wir haben dann zurückgebreakt irgendwie zum 1-1 oder 1-2 und dann geht die Anekdote so, dass Paul Haarhuis zu Christian Fink gesagt hat, du deckst jetzt nur noch deinen Doppelkorridor ab. Und Paul Haarhuis war überall und das Spiel hat tatsächlich eine halbe Stunde gedauert. Der hat nicht einen Fehler gemacht, der war wirklich, der hat das ganze Feld abgedeckt und Christian Fink musste letztendlich aufschlagen und returnieren und es war unfassbar. Aber auch ein Erlebnis.
Ich habe ja Paul Haarhuis in München interviewt für den schönen Lars. Und
hat schon 2 Punktspiele gemacht, Herren 50 Regionalliga für den TC Blau-Weiß Quelle übrigens.
Und beide verloren.
Beide gewonnen.
Ja, klar. Ja. Und hat Bortric von Saint-Chulp dort gecoacht, der es leider im Finale nicht geschafft hat zu gewinnen, dem ich ja hart die Daumen gedrückt habe. Aber der im Doppel jetzt auch sehr erfolgreich war. Ich glaube, der hat irgendein Doppelturnier gewonnen. Madrid oder
mit Robin Haase,
mit Jan Siemering,
ja, und mit Robin Haase,
mit Michael Schapers vielleicht auch,
mit Michael Schapers.
Ja.
aber der Haarhuis ist, glaube ich, im Doppel,
ja, ist wirklich mehr fast, er spielt gar nicht so schnell, ne, aber er ist überall da und weiß halt, wo er
macht einfach keinen Volley-Fehler.
Ist eine Katze, ne? Ja, du hast wirklich voll drauf gezogen auf ihn,
am Einschlagen schon, ich wollte das einfach und hab gedacht, komm, Fackel, aber hat er gelacht. War ein ganz müdes Lächeln.
Ja. Aber das Interview kann man auch nachsehen bei uns auf dem Instagram-Kanal, richtig?
Ja, richtig.
Wie heißt der? Wie lautet der? Oh, genau, jetzt machen wir den Aufruf, Lars. Bitte.
Was denn?
Ja, mit dem Folgen und so.
3, 2, 1, wir, Mainz.
Nein.
Oder wie ist das nochmal?
Alle sollen uns folgen und
ach so, ja,
so weiter
genau.
Und so fort.
Alle sollen uns folgen auf allen unseren Kanälen.
Ja.
Zum Beispiel bei Instagram. Mhm. Und du bist ja auch bei Twitter mit Dublette 76 aktiv. Wir haben kein Profil bei YouTube, da kann man uns nicht folgen.
Nee.
Bei TikTok auch nicht. Mm-mm. Bei Snapchat auch nicht. Man kann uns bei LinkedIn noch folgen, genau.
Ja, weil wir beide Business-Kasper sind auch.
Ja, ja, und da ist bei LinkedIn haben wir ja mit unserem Edelfan Norman Habenicht auch immer einen guten Schnack am Start.
Ist das der das Gewinnspiel da?
Genau, der hat neulich nachts das Gewinnspiel beim OMR abgeräumt. Nächstes Jahr werden wir da Padel spielen mit Boris Becker. OMR, das ist kurz vor Vertragsunterzeichnung an der Stelle. Und dann immer wieder reinhören über Podigy am besten. Das macht ja am meisten Podigy. Macht am meisten Spaß.
Okay.
Werbeblock ist beendet an der Stelle. Wo in welcher Rolle im Tennis hast du dich so fühlst du dich eigentlich am wohlsten oder so rückbetrachtet? Du warst Spieler, du warst Trainer, du warst Funktionär, du warst Moderator, du warst Journalist, du hast ja im Prinzip eigentlich alle Perspektiven des Tennissports irgendwie kennengelernt. Wo würdest du sagen, warst du am glücklichsten? Oder was war am spannendsten oder sag mal was?
Naja, am spannendsten war es letztendlich tatsächlich als Journalist. Also zu den Turnieren zu fahren, das zu verfolgen, das Spiel, die Turniere, das war schon außergewöhnlich. Und das habe ich auch danach in der Zeit, bin ich ja noch irgendwie jedes Jahr zu einem Turnier gefahren. Natürlich dann nicht beruflich, sondern privat mit Freunden. Auch mit besagtem Sascha Bandermann waren wir beim ATP-Finale.
Dein Lieblingsturnier?
Mein Lieblingsturnier, bei denen ich war, war unter anderem Basel. Also in Basel habe ich Del Potro gesehen in der Halle und ich habe Roger gesehen bei seinem Heimturnier. Es war schon sehr, sehr emotional, hat mir sehr gut gefallen. Paris ist halt unfassbar voll, aber natürlich auch Roland Garros großartig. Paris-Bercy ist eher von der Besetzung her natürlich super gut, aber auch eine Riesenhalle da in Paris. Ja, das sind sie eigentlich. Und was echt, jetzt habe ich sie fast alle genannt, ist ein bisschen blöd, aber wo wir auch waren, ist Barcelona. Mhm. Das Turnier, die Anlage erinnert so ein bisschen an den Club an der Alster, auch mit Pool und so weiter dabei. Schönes Clubhaus, super Anlage. Und da gibt es tatsächlich ein Bild von mir, das wird mir heute noch vorgehalten, da haben wir Nadal geguckt und ich war so platt an dem Tag, ich bin tatsächlich auf der Tribüne eingeschlafen und wurde dann natürlich fotografiert. Ihr kennt das aus den Bars abends.
Das ist wie in Basel Foto, passiert, in der Halle. Da habe ich zu viel auch getrunken und bin eingepennt.
Auch getrunken.
Ja, so wie hab ich so rausgehört.
Ja. Nee, getrunken nicht. Aber also. Ja, weiß man nicht. Aber auf jeden Fall gibt es dieses Bild und wird heute noch, kursiert noch. Aber das war auch, Barcelona war auch richtig cool. Also ja, die Stadt ist ja eh sensationell.
Hast du jemals an der berühmten Bredelle gespielt? Warst du mal beim...
Kennst du die Bredelle überhaupt?
Sagt dir das was?
Ihr habt darüber gesprochen.
Ja, dann musst du das übersetzen.
Im Langen haben wir darüber gesprochen, die berühmt, weil du eben auch so geschwärmt hast von der Atmosphäre in Bremerhaven. Und das natürlich auch nochmal, haben wir oft drüber gesprochen, auch im Podcast schon, irgendwie Mannschaftssport und was das ausmacht. Auch Udo Roglewski hat eine Lanze gebrochen irgendwie und sagt, bis heute spielt er einfach
16 Jahre Bundesliga.
Sehr gerne Mannschaft und ist das Größte für ihn, macht am meisten Spaß. Mit dem Lang haben wir irgendwie viel über Rot-Weiß Hagen gesprochen und die Bredelle bebt, war sozusagen das geflügelte Wort da. Deswegen, hast du mal gespielt? Ihr habt ja irgendwie beim Club an der Alster in einer Mannschaft gespielt zusammen.
Ja, wir haben nachher nochmal Herrn 30 da zusammengespielt. An der Bredelle habe ich nicht gespielt, aber die Anekdoten aus Hagen sind ja jetzt spätestens weltberühmt, aber auch vorher schon, dass da eine besondere Atmosphäre herrschte, ist bekannt.
Das wusste man, ja.
Und die Heimspiele beim Club an der Alster waren so ähnlich, ihr wisst das, da ist ja nicht so viel, da ist der Betonklotz in der Mitte.
Ja, ja.
Aber trotzdem waren auch die Jahre bei Alster natürlich.
Ein Juwel, ein echter Traum, Alster Hamburg am Roten Baum.
Ja, hohe Lebensqualität einfach der Verein, ne? Bietet der Verein einfach und schon.
Ja, Tom hat ja auch lange bei Alster gespielt,
ne? Ja, 7 Jahre.
7 Jahre.
Ja, ja. Ich war zweite Mannschaft hinten Ersatz.
Wie war das denn nochmal? Teilzeit Bademeister?
Ja.
Hattest du?
Ich habe aber nur das 1-Meter-Brett bewachen dürfen, nicht das 3-Meter-Brett.
Ist auch
das
hoch.
Hat ein anderer gemacht.
Besser als gar nichts.
Ist auch hoch. Immerhin ein Brett bewacht.
Aber wir waren mal nachts da schwimmen.
Das durfte man.
Und sind vom Dreier runter gesprungen.
Im Dunkeln?
Hat wehgetan.
Ja, das habe ich so rein interpretiert. Echte
Schmerzen.
In dein,
Aber hat mich nur stärker gemacht.
Ja.
Deswegen bin ich heute hier, um darüber zu reden.
Ja. Worüber haben wir noch nicht geredet?
Ja, ich habe auch Angst, dass wir irgendeine Anekdote vergessen haben. Wir gucken nochmal auf unsere Notizen hier, weil das war wirklich umfangreich.
Guck mal in dein Skript nochmal.
Wir haben den perfekten Spiel gemacht, wir haben das Tennisabitur gemacht. Die Anekdoten haben wir, glaube ich, auch angesprochen. Fällt dir, lieber Erik, noch irgendwas spontan ein? Möchtest du noch deine, weil du warst ja auch bei wirklich vielen Vereinen, nicht so viel wie bei Lars, aber du hast auch schon echt viele Vereine gesehen, ne? Die könntest du noch erwähnen und dann runden wir das Ganze ab, würde ich sagen.
Ich würde dann gerne nochmal ganz kurz aufs Thema Padel
Entschuldigung.
Zu sprechen kommen.
Sehr gerne.
Aber dann genau, Gruß an deine Trainervereine.
Ja, sehr gerne. Kann ich nochmal hier zum Besten geben. Erster Verein, Barrier Tennisclub vor den Toren Bremens. Wir haben vorhin drüber gesprochen. Gelernt bei Moises Silva, ein Chilene. Wir haben eine sehr große chilenische Historie in dem Verein. Moises ist jetzt 94 und gibt immer noch eine Trainerstunde in der Woche.
Quatsch.
Ja, ein sehr treuer Schüler natürlich auch, der bei ihm ist. Und ja, Technik, der beste Techniktrainer, den wir in der Region hatten und ich glaube auch darüber hinaus. Dann bin ich mit 16 zu Rot-Weiß Bremen gewechselt, zu Zoltán Ilin, sagt vielleicht auch noch dem einen oder anderen was, der so den nächsten Schritt dann gebracht hat Richtung ja Strategie, da waren die ersten Regionalliga-Erfahrungen und so weiter. Von dort wäre ich fast nach Krefeld gewechselt, hatte auch Training bei Neuss, hatte Krefeld auch schon zugesagt, aber dann kam das Angebot aus Bremerhaven. Dann sind es 7 Jahre Bremerhaven geworden. Dann nochmal 1 Jahr Oldenburg zum Ende meines Studiums, wo ich auch studiert habe. Und dann ging es nach Hamburg, Alster, 1 Jahr beim UHC. Und dann haben wir.
UHC hast du auch ein Jahr.
Ein Jahr UHC, Herrn 30, aber da war ich keine Verstärkung. Und dann tatsächlich meine letzte Station war die Bundeswehrstation in Isarbrook. Da habe ich mit Lars Pegelow vom NDR immer morgens oder auch manchmal nachmittags trainiert, weil da war ich aber nicht mehr im Club, habe noch selten gespielt, aber das war tatsächlich auf dem Bundeswehrgelände, sind 4 Plätze, soweit ich weiß, da Isarbrook, Blankenese. Ja. Und da haben wir dann gezockt und das war...
Gegen Lars Pegelow habe ich letztes Jahr Aufstiegsspiel
unter Journalisten gezockt.
Ja, total.
Feiner Kerl.
Großer HSV-Experte. Mhm. Ne? Deswegen. Und ein guter Tennisspieler auch.
Absolut. Guter Spieler, TSV Sasel.
Ja.
Ja.
Richtig.
Herrn 40 Regionalliga oder Herrn 50, ich weiß es nicht genau.
Ne, Herrn spielt beides.
Beides kann er spielen. Ja, lass uns nochmal kurz über das Thema Padel sprechen, Paddle. Warum zündet das noch nicht so richtig in Deutschland wie in allen, nahezu allen anderen europäischen Länder?
Ich glaube, es zündet gerade. Ich glaube, dass wir natürlich auch sehr viele alteingesessene Tennisvereine haben.
Liegt das daran, dass Tennis so groß ist in Deutschland? Das ist deswegen, weil ich meine, wir Portugal fliegt das irgendwie. Portugal ist jetzt nicht so wahnsinnig bekannt als große Tennisnation. Ist das vielleicht sogar eher hinderlich, dass man eine große Tennisnation ist?
Vielleicht in Deutschland mit den Strukturen. Aber in Spanien ist Padel angeblich ja eben auch Nummer 2 und da boomt Tennis ja auch ohne Ende. Insofern hinkt das vielleicht ein bisschen der Vergleich. Aber hier ist es auch so, wir haben jetzt in meinem Heimatclub, Barrier Tennisclub, habe ich erwähnt, da haben wir vor 8 Jahren das erste Mal drüber gesprochen. Und das dauert, das muss sich durchsetzen. Die Leute müssen sagen, okay, was machen wir denn auf
seit
der Anlage?
Seit wann habt ihr Plätze da?
Jetzt seit letztem Jahr und dafür haben wir einen Tennisplatz geopfert. Mhm. Besagten legendären Trainingsplatz von meinem chilenischen Trainer. Und da sind jetzt 2 Padelplätze drauf.
Der 94-jährige Tennistrainer.
Ja, das tat wahrscheinlich auch weh.
Will ich mit der Platz weggenommen.
Ja, wie gesagt. Aber das war ein Prozess und es ist eine Investition. Und wir haben da knapp 200.000 Euro ausgegeben. Mit allem drum und dran. Also nicht nur die Plätze selbst, sondern eben auch das Drumherum. Du musst es ja auch anlegen.
Aber nicht 200.000.
Naja, du musst halt, das hängt ein bisschen davon ab, ob das Fundament da ist oder nicht. Wenn du ein Fundament hast, ist es deutlich günstiger.
Du kriegst für 50.000
einen Platz. Ja, kriegst du einen Platz. Aber wenn das Fundament nicht da ist, wenn du das alles
machen musst. Na gut, du brauchst ein paar infrastrukturelle Maßnahmen, vermutlich.
Lass es 180 gewesen.
Und wie für uns Vereinsfunktionäre, wie bildet ihr das ab strukturell? Macht ihr dann eine Padel-Mitgliedschaft oder ist das noch gar nicht in der Vereinsstruktur abgebildet?
Doch, ist abgebildet. Was heißt in der Struktur abgebildet? Ich habe gesagt, wir wollen ein Verein bleiben. Es wird weiter der Barrier Tennis Club sein. Es wird beides angeboten. Ein Beitrag, ihr könnt beides spielen, weil ich keine Trennung will. So, das sind die Tennisspieler, das sind die Padelspieler. Mhm. Wir haben auch viel Überschneidungen. Und was man einfach sagen muss, es belebt den Verein total, weil es eben doch so ein bisschen mehr Lifestyle mit sich bringt. Mhm.
Die Leute zahlen aber eine Buchungsgebühr pro Stunde.
Die Mitglieder zahlen keine. Die Mitglieder zahlen keine. Also es sind ja Außenkorts. Es sind Außenkorts.
Trotzdem.
Ja, ist in dem Beitrag abgedeckt. Das war mir auch tatsächlich wichtig zum Start und das wird auch so bleiben. Und
aber es gibt keine explizite Padel-Mitgliedschaft dann.
Nein, genau. Nee. Es ist Verein, eine Mitgliedschaft.
Aber man könnte ja einen kleinen Obolus pro Stunde nehmen, um das zu refinanzieren.
Ja,
das spricht ja nichts gegen.
Kann man total. Aber um das auch im Verein natürlich zu etablieren. Und macht das erstmal keinen Sinn, die Leute abzuschrecken, dass es jetzt nochmal zusätzlich Kohle kostet. Und ich zahle ja auch draußen nichts für einen Tennisplatz, wenn ich das spiele. Insofern dann mit einer neuen Sportart in die Ecke zu kommen und dafür was zu nehmen. Ja, es ist total verrückt.
Aber wie refinanziert ihr das denn?
Naja, erstmal, von der Summe gibt's natürlich noch eine Menge Förderung, die ist dann noch da um die Ecke gekommen. Ich weiß nicht, es waren 60.000 oder 70.000. Und am Ende wird's dann abgezahlt über Jahre und es kommt natürlich auch was rein. Über
ja, Training und du gewinnst ja auch neue Mitglieder.
So ist es, genau. Das muss man eben auch sagen.
Das ist ja das Thema, ne?
Genau. Also wir haben jetzt im letzten Jahr 94 neue Mitglieder gewonnen, in diesem Jahr schon wieder 50 und natürlich auch über Tennis.
Die zahlen 300 Euro im Jahr.
Die zahlen weniger. Saisonpass 130, glaube ich, 120. Sind auf dem Dorf, ne? Das sind ein bisschen andere Preise als hier. Und ja, und ich kann dir gar nicht sagen, was Erwachsene zahlen. Wahrscheinlich so Richtung 300, kann sein. Und ja, es ist halt wirklich verrückt. Ich gebe Mittwochabend After Work Training. Es ist, wie gesagt, draußen. Wir haben den Winter durchgespielt bei 2 Grad. Sind da einfach mal 16 Leute aufgedribbelt um 19 Uhr abends bis 20.30 Uhr und wollen spielen. Und es war fast gefroren. Und die haben mit Handschuhen und Mütze gezockt. Also es ist schon Schutlich. Tatsächlich so. Wer es probiert hat, da sind die allermeisten dann angefixt und spielen weiter.
Ja, ja. Das kommt. Du hast das Gefühl, das kommt nicht so, weil du guckst so.
Oder? Ja, doch, das kommt schon.
Aber langsam.
Aber es ist schon langsam, muss man sagen. Ne? Also die Entwicklung ist irgendwie langsam. Guck mal, wie viele Padelplätze es in Hamburg gibt. Also wie viele Tennisvereine kennst du, außer die wunderschöne Blumenau, Club an der Alster. Und vielleicht noch so 1-2 andere. Aber es ist im Verhältnis echt überschaubar.
Ja, aber die Antwort darauf ist, warum es so wenig Plätze gibt, ist ja eine andere, als wenn das nicht so zündet, dass die Spieler das annehmen. Die Antwort, dass man...
wenn die Nachfrage größer wäre, würde es mehr Plätze geben.
Es gibt keine Flächen bei den Tennisanlagen. Die sind wir in Gedanken alle durchgegangen in Hamburg. Du findest also die wenigsten Vereine können mal ebenso irgendwo auf eine grüne Wiese einen Platz bauen, sondern müssen einen Tennisplatz opfern. Und dann kommt die Mitgliederversammlung, dann kommt die 2/3 oder 3/4 Mehrheit, die du brauchst, genau, in der Mitgliederversammlung. Und dann heißt es halt eben von irgendwelchen Leuten, ohne irgendjemanden zu diskriminieren zu wollen, wollen wir nicht. So, wir brauchen doch immer unsere 12 Plätze. Wir können doch nicht auf Platz 12 verzichten.
Ja, aber dann legen wir mal die oft auch uns kritisch ausgelegte Brille der Großstadt ab.
Ja.
Ja, und auf dem Land hast du ja eigentlich Flächen und Platz und so. Auch da ist ja jetzt
Kohle.
Nicht so, dass du...
Das ist dann, die Kohle fehlt.
Ja, was ich jetzt sagte, also bei uns in der Region geht's gerade ab. Es sind jetzt 9 Vereine, Bremen und vor allem umzu. Was aber richtig ist, was ihr sagt, ist, die Leute kommen jetzt nicht von alleine. Ne? Wir haben einen Sport, den keiner kennt,
ja,
der immer noch Padel, und das kommt ja immer noch, dieser Wasser, was machen wir auf dem Wasser? Du musst hart dafür arbeiten, dass die Leute kommen. Und wenn sie da sind, dann wird's einfacher. Ja, du musst schon da sein. Du musst über Kontakte, Leute, probier's aus. Und du musst sie erstmal herbekommen. Ja. Und das kommt nicht von alleine. Da stehen nicht 50 Leute und sagen, ich will jetzt Padel spielen. Ich kann es noch nicht mal aussprechen, aber ich will das probieren. Also das ist tatsächlich eine Menge Arbeit. Und wir haben jetzt etwas über 80 Leute in der WhatsApp-Gruppe, über die wir alles organisieren. Das läuft gut und das wächst. Und auch da wird sich irgendwann ein Stamm rausbilden. Aber was ich nochmal ganz wichtig als ganz, ganz großes Kernargument sagen will, für einen Tennisverein auch, ist die hohe Durchlässigkeit, die du mit diesem Sport dann hast. Ein Kollege von der Welt sagte kürzlich, es ist mehr ein Spiel als ein Sport. Es hat ein bisschen was Leichteres. Ja. Und du hast eine Durchlässigkeit. Es haben, bei meinem Afterwork waren 2, mein Cousin und eine andere Frau, die sind zusammen seit 30 Jahren in diesem Tennisverein. Die haben noch nie auf einem Platz zusammengestanden und sagen, Mensch, wir sind hier so lange schon. Jetzt stehen wir das erste Mal zusammen auf dem Platz. Ist das nicht klasse? Mhm. Und das war wirklich Gänsehaut. Ja. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dieser soziale Aspekt. Ja.
Kann ich nur unterstreichen. Ich war mit knapp 10 Leuten auf Mallorca und wir dann auch, was machen wir denn? Also 2 Bier getrunken und dann, ach, wir gehen mal Paddel spielen. Da waren 3 oder 4 blutige Anfänger dabei und eben 3 oder 4, die mal Tennis gespielt haben. Und wir haben heiden Spaß gehabt. Und wir haben auch gedacht, so, oh, da müssen wir den Ball so zuspielen und so, langweilig. Nee, man hat eben Quick Win, man hat eine niedrige Einstiegshürde und man hat schnell viel Spaß.
Ne? Das ist genau.
Und beim Tennis wissen wir alle, da verzweifelst du und da nehmen Leute 5 Jahre Training und du guckst, wie die spielen und denkst, hui.
Ja.
Hui, denkst du.
Das ist es. Es ist eben leicht zu lernen. Es ist klar, du spielst auch noch Doppel, hast eher dieses Gesellige noch zusammen.
Und alte Männer spielen das in Spanien rauf und runter.
Genau.
Das sehe ich in Deutschland noch gar nicht.
Nee, das ist
aber richtig. Würde mich freuen, auch wenn dann da so, ne, so Ball über die, wir kennen das ja, so ein Tennis-Senioren-Doppel, wo du denkst, wow, cool, dass die noch Tennis spielen, das meine ich ganz ernst. Und aber eigentlich könnten die genauso auf dem Paddelplatz, haben die genauso einen Aktionsradius.
Ja, absolut.
Das ist richtig.
Und haben den gleichen Spaß eigentlich.
Ja. Das ist richtig. Und das ist die Zielgruppe auch. Das merke ich auch. Es gibt vereinzelt Ältere, aber es gibt eben viele, wenn dann einer sagt, ach, das ist zu schnell, das kann ich nicht mehr in meinem Alter. Dann wisst ihr das, ne? Dann ist, sagen die anderen auch, ja, ist richtig, ist zu schnell. Probier es nicht aus. Das ist tatsächlich die Zielgruppe, bei der ich sagen würde, das ist schwierig. Was halt super ist und super attraktiv für Vereine ist die Zielgruppe zwischen 25 und 45 oder 20 und 45. Und davon haben wir eine ganze Menge. Und haben da auch dann eben auch die Frauen, die vielleicht nicht Tennis gespielt haben oder umgekehrt, sind jetzt in den Verein gekommen und das ist jetzt tatsächlich eine Familienangelegenheit geworden. Mhm. Die sind mit allen Leuten da. Abends werden die Liegestühle rausgeholt und es ist einfach, jeden Abend sind Leute da. Mhm. Ein weiterer Punkt, den ich vielleicht noch anspreche, warum das eben nicht so einfach ist, wir haben die Kosten angesprochen und da ist eben die Frage, eine Tennishalle habe ich da, zumindest wir bei uns im Verein, nochmal eine Padelhalle oder Padelhalle zu bauen. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Kostenfaktor und deswegen sind natürlich auch so viele kommerzielle Anlagen hier, die hier entstehen, wie in Kurslack mit 16 Plätzen, wie in Hummelsbüttel mit etlichen Plätzen. Das geht, wenn da Leute dahinter sind, die viel Kohle haben. Aber es muss perspektivisch eine Halle kommen, weil du in Deutschland natürlich normal nicht im Winter und vielleicht auch im dritten Jahr nicht mehr bei 2 Grad draußen
spielst. Aber durch Corona haben wir gelernt, und du hast es ja auch gerade gesagt, dass man schon auch im November draußen Tennis spielt, ich auch. Hätte ich mir vor 10 Jahren nicht vorstellen können. Also März sowieso, April auch wenn die Finger wehtun, wenn es kalt wird. Da haben wir aber auch durch Corona dann ja viel gelernt, dann draußen Sport zu treiben, zu Jahreszeiten, wo wir vorher gedacht haben, never ever.
Ja, und ich behaupte mal, es gibt auch so einen leichten Trend beim Tennis, gerade zum Allwetter-Court, so ganz minimal. Ja, ja? Also das geht ja dann auch in die Richtung.
Das kommt auf jeden Fall auch. Ja. Hat ein bisschen was mit dem Klimawandel zu tun. Das ist ein ganz anderes Thema, das wollen wir ja heute nicht ansprechen, was wir noch ansprechen wollen.
Lass mal Klimawandel
unbedingt sprechen. Das machen wir in meinem anderen Podcast, den mache ich mit Heinz Seelmann zusammen.
Wie heißt der?
Expedition ins Klimareich heißt der. Mhm. Erik, du bist deutscher Meister im Padel.
Aber du weißt warum, Lars.
Was soll uns das sagen? Nee, gib uns mal ein bisschen einen kleinen Einblick irgendwie. Gibt es, ihr seid da irgendwie im Barrier TC organisiert. Gibt es schon Medenspiele auch beim Padel? Wie läuft das so? Wie viele Turniere gibt es da? Wie hoch ist der Aufwand? Gibt es Preisgelder? Was geht da so ab?
Ja, da geht schon einiges. Ist natürlich nicht so angesichts der noch fehlenden Vereine, dass du da eine Bezirksliga und eine Kreisliga hast. Es gibt tatsächlich 2 Ligen. Bis zuletzt war es eine Amateurliga unter dem Namen beim Deutschen Padelverband und eine Bundesliga.
Okay.
Jetzt ist es umbenannt worden, das heißt auch für euch nochmal eine Riesenchance. Die Amateurliga heißt jetzt zweite Bundesliga. Das heißt, wenn ihr startet, werdet ihr direkt in der zweiten Bundesliga. Da gehen jetzt in den nächsten Wochen die Spiele los, eine Vorrunde und eine Endrunde mit mehreren Clubs, die sich halt irgendwo treffen, beispielsweise in Braunschweig oder in Espelkamp oder auch in Buchholz ist auch eine Vorrunde. Und die da gewinnen, die qualifizieren sich dann für die Endrunde, die dann wirklich groß aufgezogen wird.
Und wie sind so Vorrunden, sind dann Nord, Süd, Ost, West?
Ja, oder das
wie?
Ist aufgeteilt worden nach Region, damit du nicht zu weit fahren musst. Es gibt unzählige Turniere, du kannst eigentlich gefühlt jede Woche 2, 3 Turniere in ganz Deutschland spielen. Gibt es unterschiedliche Kategorien, unterschiedliche Punkte, gibt ein 100er Turnier für die gerade das erste Mal so reinschnuppern. Es gibt 250er, 500er und 1000er und jetzt, da bin ich jetzt die Tage in 1200er, also da gibt es 1200 Punkte für die Siegermannschaft, für die Rangliste, für die deutsche Paddelrangliste vom Deutschen Paddelverband. Da gibt es 10.000 Euro Preisgeld. Also Preisgelder sind auch da schon bei einigen Turnieren. Diese 1000er Turniere, da geht das los mit dem Preisgeld. Und also die Besten in Deutschland, die haben da schon, so wie manche von uns, vielleicht auch wie ihr, früher beim Tennis, da kann man am Wochenende schon mal dann auch ein paar hundert Euro mitnehmen.
Das Lächeln konnte der Hörer jetzt nicht sehen, dieses überlegende Lächeln von Erik.
Ich wollte euch nicht zu nahe treten. Aber,
also, es gibt dann eben auch eine offene Klasse, also Damen, Herren, gemischt oder was gibt es für Kategorien?
Genau, es gibt Damen, Herren und Junioren und es ist inzwischen so gemacht, dass wenn, also dass die sehr guten Damen oder die Damen auch bei einem Herrenturnier mitspielen können, wenn es keine Damenkonkurrenz parallel gibt. Gleichzeitig können die jungen Jugendlichen auch bei den Damen mitspielen und eigentlich auch bei den Herren. Also mein Sohn ist jetzt 13, da spielen wir jetzt auch bei den Herrenturnieren zusammen. Also es gibt eine Turnierserie, es gibt gerade sogar 2, ihr habt die Debatte vielleicht mitgekriegt. Der DTB hat ja, da spielt jetzt eine Rolle beim Paddel, will da stärker einsteigen. Da wird jetzt parallel was aufgesetzt und aber es gibt tatsächlich Turnierstrukturen sind da und wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Es gibt Europameisterschaft, es gibt Weltmeisterschaften.
Wie läuft so ein Bädenspiel ab? Wie viele Leute seid ihr in der Mannschaft und was spielt? Ihr spielt ja nur Doppel, ne?
Genau, und das ist wie letztendlich in einer Sechsermannschaft beim Tennis. Es gibt drei Doppel und
okay.
Dann gibt's einen Sieger. Gezählt wird genauso wie beim Tennis, dritter
jeder
Satz
gegen
Match Tiebreak. Da stellst du auch so auf wie beim Tennis. Das
okay.
Ist dann die Summen. Die
also
Summen
erstes, zweites, ja, richtig. Ja, okay.
Genau. Mhm. Gezählt wie beim Tennis und dann geht's ab und wie gesagt nur Doppel. Letztendlich Turniere gibt es genug international auch, aber es fehlt natürlich noch an Strukturen, das muss man auch sagen, deswegen auch das, was jetzt... Gibt auch eine Weltrangliste von der, ich glaube es gibt sogar zwei Touren, aber die World Padel Tour ist so die berühmteste und okay. Da gibt es tatsächlich dieses Jahr das erste Turnier in Deutschland auch, was ja auch zeigt, hier ist ein Markt, wir haben das Potenzial erkannt.
Die kommen hierher.
Kommt ja, nach Düsseldorf. Und da werden wir natürlich auf jeden Fall hinfahren und uns das angucken, weil das ist nochmal dann ein ganz anderer Sport.
Das ja, auf Sky das heißt, kann man das auch sehen manchmal.
Das heißt, du spielst, da reicht es nicht, um damit spielen zu können?
Mir eh nicht, aber auch nicht bei den besten deutschen Spielern. Also das sind Unterschiede wie Tag und Nacht. Das ist einfach so, die wachsen damit auf und in Deutschland kommen die meisten eben vom Tennis.
Mhm.
Es gibt, behaupte ich, keinen guten ehemaligen Tennisspieler, der jetzt sehr gut im Padel ist. Das sind alles Jungs aus Spanien und Argentinien, die mit 3 ihren ersten Schläger in der Hand hatten. Und die Scheiben in- und auswendig kennen, die wissen wahrscheinlich am Zaun jedes einzelne Karo, wie der Ball dahin springt und wo er dann wegspringt. Das ist für mich ja auch noch ein Ratespiel. Also das ist nochmal wirklich anders und da musst du froh sein über jeden einzelnen Punkt, den du machst, so gut spielen die.
Okay. Okay, krass.
Aber ihr wisst, wer die deutsche Paddle-Nationalmannschaft mal gesponsert hat.
Ja.
Gut. Das besprechen wir dann auch. Ja. Ein Cliffhanger. In der nächsten Folge.
In der nächsten Folge. Wir beiden werden noch ein Padel-Turnier zusammen spielen dieses Jahr.
Dublette 76
ja.
Padel-Team melden wir.
Ja.
Ich würde sagen, bei den Damen in Ostdeutschland spielen wir mit. Dann haben wir eine Chance.
Ja, wenn das geht. Hm. Ich dachte, so rum geht's nicht, aber dafür muss man jugendlich sein. Ja, mitunter. Auf dem Padelplatz vielleicht. wir geben dem eine Chance. Was denkst du? Wie kann so ein Doppel wie wir, kann man da auf Anhieb so ein bisschen mithalten schon? Oder ist das...
Ja, also Herren 45 auf jeden Fall. Da seid ihr gut am Start. Wobei, da habt ihr jetzt auch einen Helge Capell als Gegner. Ne, Helge ist nominiert für die Europameisterschaft jetzt
Opfer,
auch.
Opfer, kein Gegner.
Und es heißt, es spielt sehr gut, spielt noch gar nicht so lange.
Okay.
Aber das kann euch ja auch Hoffnung geben. Der spielt noch gar nicht so lange und es sieht schon sehr gut aus. Und wenn ich euch so angucke, kann ja eigentlich nichts schief gehen.
Wie also, oft trainierst du denn in der Woche? Also wie sag mal.
Dreimal die Woche.
Schon?
Ja, dreimal die Woche und gebe noch einmal Tennistraining. Also Tennis spiele ich sonst nicht mehr. Und bin eben tatsächlich auf dem Paddelplatz und am Wochenende sind Turniere. Also es ist tatsächlich so, dass wir als Familie oder ich mit meinem Partner, wir sind so gut wie jedes Wochenende unterwegs. Also ein Ruhrgebiet, Hamburg, jetzt die Tage nach Flensburg, die Ecke. Und es ist tatsächlich, es fühlt sich so ein bisschen an wie früher auf der Profitour, aber natürlich jetzt im ganz anderen
Bereich. Welchen Schläger spielst du? Ich spiele einen Wilson. Mein Paddelschläger ist von Wilson.
Ja.
Du guckst mich so an.
Ja, weil Wilson kann man eigentlich nicht spielen.
Ja, aber ich,
und dann
der
kann
ist
ich
rot-schwarz.
Dann kann ich auch mit dir kein Doppel spielen.
Habe ich auch beim Tennis nie gespielt, Wilson, muss ich auch nicht sagen.
Aber nee, Paddelschläger.
Bull Paddel heißt die Firma, spiele ich. Und genau, mein Sohn auch.
Okay. Spielen eigentlich alle, die Paddel spielen können, ehrlich gesagt.
Viel Wilson, viel Babolat, sehe ich.
Babolat auch, ja, stimmt. Und Wilson gibt's, Dunlop hat Schläger. Ja, letztendlich Adidas hat Schläger. Ja. Es sind schon, die Firmen gehen da jetzt alle rein. Ne? Das hat jetzt jüngst auch noch mal einer in einem anderen Podcast erklärt. Das ist natürlich für die auch ein... eine Riesenchance für die Firmen, weil man muss eben sagen, Tennisschläger kann ich neu bespannen und dann über Jahre spielen. Ein Paddelschläger, den spiele ich einige Monate oder vielleicht knappes Jahr und braucht dann geht er eben auch mal kaputt, ne? Das ist das Ding. Und das ist natürlich für die Firmen nochmal auch sehr lukrativ.
Nach einem Jahr sind die hinüber, weil günstig.
Wie ist das für dich als Tennisspieler, der mindestens mit 4 Rackets unterwegs ist? Beim Paddel hast du einen Schläger dabei?
Und 2.
Schon,
2.
Einen Ersatzschläger hat man.
Ja. Ersatzschläger habe ich dabei, genau. Wobei tatsächlich
aber diesmal braucht man eigentlich nicht.
Braucht man eigentlich nicht. Muss schon ganz dumm laufen, dass du ganz blind gegen die
Gefühl.
Scheibe hackst oder gegen den Zaun. Dann ist da ein Riss drin. Und wenn dieses Hartplastik außen, wenn da ein Riss drin ist, dann funktioniert es halt nicht mehr.
Sensationell. Ich würde fast sagen, das war schon ein Paddle-Special.
Ja, vielleicht.
Dass wir den zweiten Teil dann schneiden.
Ja, finde ich gut. So machen wir das. Das heißt, wir machen jetzt Famous Last Words. Tom, hast du noch irgendwas zu sagen?
Ich habe was zu sagen, weil heute ist ja, wie ihr beide wisst, ein ganz besonderer Tag. Für Hamburg, für euren Herzensverein vor 40 Jahren in Athen, 25. Mai, der HSV mit Felix Magath 1-0 gegenüber des Turin.
Ja, wer hat das Tor geschossen?
Felix Magath in Athen. Die wurden ja eben auch nochmal geehrt vor ein paar Tagen. Also deswegen, das wären meine letzten Worte.
Ja.
Vielen Dank an Horst Rubesch und alle.
Kevin Keegan.
Nee, der war nicht dabei.
Kevin Keegan,
Uli auf Stein, jeden
Fall, 73.
Bernd Wehmeyer.
Fummel Wehmeyer, der Busfahrer, ne? Ist Alter. Das der Busfahrer? Alter. Gut, dann haben wir das.
Ganz
haben wir die Raute auch schon wieder hier abgefeiert.
Wer fragt, kriegt eine Antwort.
Unser Gast kommt aus Bremen. Habt ihr die Bilder gesehen? In der, ich weiß nicht, wie die Straße heißt in Bremen, Werder-Fans, nach dem letzten Bundesligaspiel, letztes Wochenende.
Am Osterdeich, oder
wo? Am Osterdeich.
Jede Menge los am Osterdeich.
Wie die da so hüpfen und so, das war schon sehr beeindruckend.
Im Weserstadion.
Komm, dass du das jemals singst.
Die Stimmung steigt.
Bin sehr beeindruckt. Ja,
denn ich habe neben Lars Meyer Tennis gespielt. Das ist mein Problem.
Opportunist ist er. Also, Erik, das waren sehr schöne 90 Minuten mit Überlänge, bisschen wie ein Fußballspiel. Damit schließt sich der Kreis. Es soll so sein. Dublette 76 mit dir, Bremer TV Nordwest, Tennislegende, zukünftiger Padel
Europameister
bei den Herren 45 vielleicht oder sowas. Es sei denn, Tom kommt jetzt mit seinem Wilsenschläger nochmal richtig groß aus dem Quark.
Das kannst du haben.
Wir werden das sehen. Ich freue mich auf jeden Fall auf baldiges Wiedersehen im Paddel.
Danke, Erik.
Kort. Ihr seid hiermit eingeladen, ne? Für ein Probematch oder auch zum Afterwork.
Wie heißt dein Doppelpartner?
Lars Bosselmann.
Bosselmann, Trümpler. Hauen wir weg. Also,
we don't go for silver.
Danke auch von meiner Seite. War schön bei euch.
Danke.
Erik. Ciao.
Ciao.
Dublette 76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting und Markenpersonal. Ein großes Danke an alle unsere bisherigen Gäste und Hörer und an unser grandioses Team. Verantwortlich für Schnitt und Ton Lina Ekenhans und Hanna Moore, PR und Kommunikation Isabel Rauhut, Moderation Charlie O'Brien und Cliff Claven, Radiostimme Tom Heinkel und für die Schönheit verantwortlich Lars Kreinhagen. Last but not least ganz großes Tennis von der Agentur Karl Anders und Chefdesigner Marcel Häusler für Logo, Artworks und Merch. Apropos, wie ein Ass mit 200 durch die Mitte unser Jingle von Christopher Hünicke von der Band Revolverheld. Vielen Dank an euch alle. Make love, not war. Folgt Dublette 76 bei Instagram oder LinkedIn. Dublette 76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting.